Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Was ist eigentlich Stahlbieger? Also steht auf deinem Pullover. Wie jedes Mal sprechen wir über das, was auf deinem T-Shirt oder deinem Pullover steht. Müsste da nicht Soundbieger stehen oder sowas?
Also Stahlbieger wäre erstmal der potenziell geile Name für eine deutsche Metalband. es ist aber ein Pullover von der Meierwerft. Also
von der Meierwerft? Ja. Krass. Aber wäre vielleicht eine neue Brand? Soundbieger oder so. Gibt es das vielleicht schon?
Soundbieger?
Oder Klangbieger oder sowas, ja, für dich so als Sounddesigner?
Ja, Klangbieger vielleicht, aber ich bin ehrlich gesagt kein Fan so von deutschen Begriffen da in der Hinsicht. Sondern würde ich irgendwie doch das Englische nehmen, so Soundbending oder.
Oder du wolltest auch einen Podcast machen zu einem Synthesizer-Thema oder so.
Ja, aber dann nehme ich auch keinen deutschen Begriff irgendwie. Aber Stahlbieger klingt auch irgendwie ganz cool, halt wirklich so als Metalband-Name. So. Also falls ihr noch keiner hat hier, dann holt euch den.
Du stehst nicht auf deutsche Namen, deshalb leiten wir jetzt in unseren Podcast ein mit einem deutschen Namen. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 220. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche mit dem Stahlbieger Klaus Beetz.
Und ich mit dem Synthesizer-Nerd Marc Bohn.
Genau, später dazu mehr. Ja, und heute zu Gast begrüßen wir Tonmeister Markus Niehofer. Hallo Markus, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, schönen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Moin.
Genau, du bist das dritte Mal heute dabei. Du warst schon in der Episode 110 mit am Start. Da haben wir über Gain Staging gesprochen und das war im April 2022. Und im Juni 2023 haben wir darüber gesprochen, wie man sein Mixing und Mastering auf Weltklasse-Niveau bringt. Und ja, heute sprechen wir darüber, wie man effizient mischt und eben schneller zum Ergebnis kommt, und du teilst mit uns deine Strategien und Tipps, wie man eben dazu, ja, zu einem effektiven, effizienten Ergebnis auch kommt. Und das sind ja auch im Groben Punkte, die du auch in deinem Coaching-Programm Smart Mixing lehrst. Und erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deinem Coaching-Programm.
Ja, das Coaching-Programm baut letztendlich darauf aus, dass meine Teilnehmer schon eine Vorerfahrung haben. Das heißt, in der Regel 3 bis 5 Jahre schon mal aktiv im Musikmixen unterwegs sind und sich tausende von YouTube-Videos angeguckt haben und möglicherweise bei einem der großen Institute schon waren irgendwie und haben das alles schon hinter sich und haben jetzt aber gemerkt, dass das Niveau nicht mehr zu steigern ist so einfach. Man probiert vieles aus, verliert wahnsinnig viel Stundenzeit mit Experimenten und kommt aber nicht wirklich vorwärts. Und das ist letztendlich der Punkt, wo ich ins Spiel komme, weil ich dann wirklich aufsetze auf das, was du schon gelernt hast, also was schon da ist, ergänze das. Dafür gibt es eine Internetseite extra, wo man sich einfach anguckt und sagt, okay, kenne ich schon. Oh, was ist das? Kenne ich noch gar nicht, verstehe ich auch gar nicht. Das ist dann der eine Bestandteil, den ich mache in meinem Coaching, wöchentlich dann 1:1. Das heißt, immer mit der Person, nur einer Person, damit man wirklich genau da reinpacken kann, wo die Schwierigkeiten liegen. Und die andere Seite ist natürlich, dass man Projekte macht, die der Klient selber, der Teilnehmer auch gerade aktuell macht. Das heißt, man geht wirklich ganz knallhart in die aktuelle Produktion rein, in die Schwierigkeiten, die da auftauchen. Mag es Maskierung sein, ne? Also alle Themen kommen da letztendlich drin vor. Und insofern habe ich das auch so strukturiert, dass es wirklich den Mix-Flow abdeckt, genau. Das heißt, von Schritt 1 bis Schritt Mastering sozusagen, alles, was notwendig ist, alles, auf was man achten muss, kommt da letztendlich drin vor. Und ja, man sieht ja dann, wie weit der Teilnehmer ist schon an seinem Mischen. Das heißt, ich kriege dann die Mische zu hören auch, beurteile die oder sage, wie findest du das? Kann man da was verbessern? Leite so ein bisschen natürlich dahin, wo ich die Schwachstellen sehe, aber lass natürlich den Teilnehmer selber auch hören. Und das ist der Schlüssel zu allem. Man muss es selber gehört haben, um es wirklich abstellen zu können.
Wie siehst du diese? Oh, sorry.
Ja.
Wie sieht so dieser Coaching-Prozess aus? Ist das on demand? Schaltet man sich mit dir zusammen und du gehst beispielsweise mit deinem, mit dem Schüler, nenne ich ihn jetzt einfach mal, den Mix durch? Oder wie sieht dieses Coaching aus? Wie ist das Konzept im Allgemeinen?
Also wie gesagt, es gibt die beiden Baustellen. Der Teilnehmer arbeitet A, die Internetseite durch, die ganzen Positionen und stellt dann fest, oh, meine Abhöre steht nicht richtig. Im einfachsten Falle. Das ist selten der Fall, dass meine Teilnehmer da ein Problem mit haben. Könnte aber sein, oder erkennen, wo die Schwachstellen sind in der Akustik im Raum, weil man die dann ja wissen muss, um in Zukunft da nicht Fehler draus abzuleiten. Und das geht dann durch den gesamten Mischprozess. Wie gesagt, beginnt eigentlich mit Quick Balance. Das hatten wir letztes Mal auch schon, Gain Staging. Ich glaube, das ist so das Einmalige bei mir, dass ich ein Konzept entwickelt habe aus meiner Erfahrung heraus, wo man unglaublich schnell eine Quick Balance erstellen kann. Also nach 20 Minuten, 30 Minuten hat man auch 40 Spuren so sortiert und so eingelevelt und Gain Staging, alles stimmt. Und das Ergebnis, das ist das Überraschende für alle meine Teilnehmer nach 20 Minuten, 30 Minuten, ist so nah am Endergebnis häufig, dass jeder sagt, kann ja nicht sein. Und das habe ich am Anfang auch gedacht, als ich diese Idee aufgegriffen habe, habe gesagt, wie machst du es denn? Ich mische ja auch Broadcast zum Beispiel oder live. Und da habe ich 20 Minuten Zeit und muss ja nach 20 Minuten irgendwas wenigstens abliefern. Das kann nicht ausgefeilt sein wie im Studio, aber irgendwie muss es ja Sinn machen wenigstens. Und habe das adaptiert und letztendlich in so in eine Strategie gegossen. Und alle meine Teilnehmer sagen, oh, wenn ich das mal gewusst hätte. Und das sind die ersten 1-2 Stunden Arbeit, die da weg sind, weil ich nach 20 Minuten, 30 Minuten schon mal einen Song mir vorstellen kann. Insbesondere, ich meine, für Produzenten, die kennen ja einen Song, für Mixer, die den Song noch gar nicht kennen, ist einfach die Frage, wenn ich eine halbe Stunde an der Bassdrum geschraubt habe, wann bin ich denn durch den Song durch und weiß ich dann noch, worum es geht eigentlich? Ne?
Ja, das ist eigentlich so ein Trend, der sich heutzutage ein bisschen entwickelt hat, so dieses sich nicht zu Sachen schnell committen, sondern du kannst ja jederzeit immer noch mal zurück und ich speichere noch Version 87 ab, weil könnte man ja vielleicht doch noch brauchen, ne? Und deshalb lieber schnell Entscheidungen mal treffen und damit es weitergeht. Aber ich finde es auch nochmal wichtig, kurz das zu betonen. Also dein Coaching-Programm versteht sich jetzt nicht als Konkurrenz, sagen wir mal, zu SAE, Hofer und Co. und an all den anderen, die es da noch gibt, sondern das ist quasi der Next Step.
Ja. So würde ich es auch bezeichnen. Ja, danke, dass du so sagst. Ja. Also ich habe ja natürlich für die Großen gearbeitet. Ich mache da immer noch Masterclasses. Mache jetzt keine Werbung für wen, aber für den größten weltweiten bin ich im Masterclass immer noch dabei. Seit über 14 Jahren jetzt, glaube ich, mache ich die ja. Und genau da habe ich genau diese Engpässe gesehen. Jeder sagt bei Belang so sofort, das kann man doch, das stimmt. Und dann hört man sich die Mixer an und sagt, jetzt wollen wir mal so ganz rudimentär mal auf den ersten Schritt gehen. Wie sind denn die Level zueinander? Und warum höre ich das Instrument XY zu laut? Häufig deswegen, weil es das letzte Instrument ist, was man eingemischt hat. Gerne. Ne? Wenn ich den Schellenkranz als letztes einmische, ist das Risiko groß, dass der zu laut ist. Weil ich achte ja auf den Schellenkranz an der Stelle. Und auf sonst nichts.
Ja.
Und das Big Picture, was eben wahnsinnig schwer dann zu erreichen ist, wieder, wenn ich meinen Fokus-Mode auf den Schellenkranz gesetzt habe und sage, wie laut muss der denn sein? Wie muss der denn klingen? Und der muss ganz toll sein. Ja, vielleicht ist der Schellenkranz ja vielleicht total unwichtig in der Nummer, also relativ unwichtig.
Ja, und du machst dann halt so auch so Video-Sessions dann mit deinen Schülern und hörst auch quasi den Mix dann und gehst ihn mit den durch.
Ja, technisch gesehen ist es so, dass ich eine Zoom-Konferenz mache und die DAWs miteinander verbinde. Mit einem Plugin. Das heißt, der Teilnehmer hat das Plugin, ich habe das Plugin, wir haben unsere Abhörer, aber wir hören das gleiche Audiosignal, unabhängig von der Zoom-Konferenz selber. Das heißt, wir sind audiotechnisch auf einem hohen Qualitätsniveau miteinander verkoppelt, sodass wir wirklich beurteilen können, was hört der andere auch, also jetzt nicht so stark datenreduziert oder so. Und haben parallel dazu die Zoom-Konferenz letztendlich auf, wo wir uns sehen, miteinander sprechen können. Und dadurch ermöglicht es eben, im Grunde, ich sage immer, wir sitzen im gleichen Raum, weil der Teilnehmer sitzt in seinem gewohnten Raum, seine gewohnte Abhörbedingung. Die kennt er hoffentlich gut. Mhm. Und ich sitze in meinem Raum unter den Bedingungen. Das heißt, wir hören die gleiche Session sogar in unserem eigenen Raum. Was aus meiner Sicht, wenn ich es mal ehrlich sein soll, sogar, nachdem ich es jetzt so lange mache, ein Mehrwert ist im Vergleich zu, ich setze mich zusammen in ein Studio, was ich nicht kenne. Mhm. Und habe überhaupt keine richtige Hörerwartung, was mich denn so erwartet und wie ich diese Abhöre nehmen muss. Also was die so kann und was die nicht kann, wenn ich im fremden Studio sitzen würde.
Okay. Wie kann man sich denn für dein Coaching anmelden? Du hast ja die Website smart-mixing.de und dann gibt es ja auch den Bereich Coaching. Und wie geht man dann vor, um sich anzumelden?
Das ist ganz einfach. Bei mir ist das einfach gestrickt. Man kontaktiert das einfach. Man geht auf die Seite, da gibt es unten ein Kontaktformular. Da trägt man so die paar Sachen ein, die man sagen will oder was man schon gemacht hat. Sieht man schon, sind nicht viele Fragen. Dann gibt es Termine mit mir. In der Regel persönlich, wo wir absprechen und wo wir durchgucken, ob das Coaching Sinn macht. Also für jemanden, der jetzt gerade letzte Woche seine DAW gekauft hat, dem würde ich dann raten, okay, YouTube-Videos, vielleicht die anderen einfacheren Sachen erstmal machen, um eine Grundlage zu schaffen. Und dann sehen wir uns in 3 Jahren oder in 4 Jahren und machen dann das Advanced Coaching sozusagen.
Okay, das heißt, oben drauf. Das heißt, du passt das Coaching auch individuell eben dann an.
Ja, in den Grenzen, in denen es geht. Ne? Mhm. Also wir haben ja heute jetzt auch das Vergnügen, verschiedene Fragen zu klären, aber man wird auch gleich sehen, dass ich das versuche, in der kurzen Zeit überhaupt hinzukriegen. Das ist nämlich total schwierig, weil natürlich man merkt im Laufe der Zeit, es gibt so viele Faktoren, die hinten dran hängen, die man nicht in 30 Sekunden oder 2 Minuten erklären kann.
Okay.
Und das macht die Sache so schwierig dabei, wenn man jetzt mal so ein Video guckt bei YouTube, ne, 3 Minuten, da kann man grundsätzlich erklären, wie es meistens geht und wie man vielleicht vorwärts kommt, möglichst schnell, aber den Background dazu, der fehlt dann meistens dann doch, muss ich sagen. Ne? Das ist, ja, leider dauert es ein bisschen, das wisst ihr auch, bis man so sich alles zusammengesucht hat, was man so braucht. Und wie gesagt, dafür bin ich dann da, zu erkennen, wo die Schwachstellen sind. Wer sich also anmeldet auf meiner Seite smart-mixing.de, wie gesagt, unten drauf gehen, er schickt mir quasi eine E-Mail, ich schicke Termine zu. Ich gucke mir dann oder höre mir dann gerne die Sachen an, die schon gemacht worden sind, weil daraus kann ich dann schon ableiten, wo ist denn das Niveau, wo sind die Schwachstellen. Dann sehe ich schon mal so, okay, das macht Sinn. Und ja, dann wird kommuniziert, dann wird einfach miteinander telefoniert und gezoomt und dann klärt man, ob man das zusammen machen will und wie lange das dauert und so weiter. Die Fragen werden dann erst alle geklärt. Also wer Lust hat und ja, da vorwärts kommen will, einfach mal Kontakt aufnehmen mit mir und dann sehen wir, ob und wie das Sinn macht.
Genau, ich packe euch den Link auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Wenn wir jetzt mal in das Thema einsteigen, du hast ja eben auch schon davon gesprochen, dass es Leute gibt, die halt ewig an der Bassdrum rumschrauben. Wie siehst du das mit der Hörermüdung? Kann man die vermeiden und warum ist es wichtig, dass man unbedingt Pausen macht?
Ja, vielleicht einfach ein paar Zahlen, die euch vielleicht helfen können, euch einzuschätzen an der Stelle. Das ist ja ganz rudimentär. Wenn man die Profis fragt, sagen die, okay, schneller Misch 4 Stunden, langsamster Misch 12 Stunden. Also das ist die Zeitspanne, die ein Misch dauern kann. So, jetzt kann der natürlich 16 Spuren haben oder 80 Spuren. Und von daher ist das alles nur so eine grobe Zahl, sage ich mal. Aber da kann man sich das schon vorstellen. Also wer es schafft, wirklich einen geilen Misch, einen dynamischen Misch abzuliefern in 4 Stunden, ist sicherlich weit vorne. Ich brauche in der Regel aber 8 bis 12 Stunden dafür, weil 4 Stunden bezieht sich auf eine Produktion, die man möglicherweise vorbereitet hat. Das heißt, man macht ein Album, man hat schon 2 Tracks gemischt, die Drums sind schon vorgemischt, man weiß schon mal, wo man hin will. Und ich sag mal, 8 bis 12 Stunden braucht man, wenn man jetzt eine Nummer kriegt, die man noch nie gemischt hat, wo man nichts von weiß, wo man bei Adam und Eva anfängt mit der Bassdrum. Mhm. Dann dauert es eben auch deutlich länger. Das wäre so die eine Sache. Und warum Ja, warum sage ich das? Weil man keine 12 Stunden konzentriert mischen kann. Mhm. Das ist Quatsch. Mhm. Und deswegen sagen auch alle mindestens 2 Unterbrechungen. Wenn ich es in 6 Stunden schaffe, Unterbrechung und am nächsten Tag nochmal reinhören, weil dann mit frischen Ohren merkt man sofort, oh, man hört sofort die Fehler. Das würde man nach 6 Stunden nicht mehr hören. Mhm. Und ich sage immer sofort, erste ist, das mache ich auch, noch mit handschriftlich, ich mache mir sofort eine Liste mit, finde ich cool, finde ich nicht cool. Und höre den Song durch und mache mir wirklich eine Liste. Und da stehen dahinter 10 Punkte drauf. Und das ist das Kerngeschäft. Also das sind die, wirklich die Dinge, die man auf jeden Fall bearbeiten muss, noch damit es cool wird. Mhm. Und ob der Schellenkranz jetzt 12K 3 dB mehr hat oder nicht, ist vermutlich relativ unrelevant, wenn mir das nicht sofort aufgefallen ist bei dem Durchhören, dass der irgendwie überhaupt nicht in den Misch passt.
Ja. Das heißt, du arbeitest dann auch mit Tools oder empfehlst du Tools? Ich stelle mir jetzt vor, wie so ein Timer. Hey, ich setz mich jetzt ran, stelle mir einen Timer und dass ich da quasi das im Blick habe. Oder wie würdest du das machen? Oder wie empfiehlst du es?
Timer ist eine coole Sache. Bei mir ist es einfach so, ich habe den Spaß weg nach 4 Stunden. Und ich mache das natürlich auch stark mit Spaß. Und ich merke so, meine Konzentration fällt ab und ich habe auch keinen Zeitdruck. Also ich gehe nicht mehr hin, weil ich es nicht Business den ganzen Tag lang machen muss, weil ich ja das Coaching eigentlich mache. Und setze mich da irgendwie unter Druck, die Produktion muss morgen früh fertig sein. Und dadurch verbrauche ich mehr Zeit, weil ich viel tiefer in Details reingehe, weil es mir Spaß macht. Wenn ich es rein businessmäßig betreiben würde, müsste ich es natürlich schneller betreiben und das wäre auch kein Problem letztendlich, weil dann würden diese 10 Punkte entscheiden. Ich mache es nur 3-mal meistens, ich höre mir das dann nochmal eine Woche später an oder mal 3 Tage später und sage nochmal 5 Punkte und dann höre ich es mir nochmal einen Tag später an und nochmal 5 Punkte. Und jeder dieser 5 Punkte dauert wieder 1 Stunde Zeit, ne? So kann man so rechnen, bis man das mal so entschieden hat. Und ja, dann hat man auf einmal 3 Stunden mehr als vorher, ne? Weil man noch 10 kleine, vielleicht unrelevante Punkte weggearbeitet hat. Ob es die Sache wert war? Mir persönlich schon, dem Zuhörer, da muss ich sagen, habe ich häufiger Zweifel dran. Ne? Mhm. Aber es reicht ja, wenn es den Musikern und den Mixern und allen, die beteiligt sind, so gut gefällt, dass sie sagen, boah, das ist eine geile Produktion. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass die richtig geilen Produktionen, die wir so lieben aus der Historie, wo wir sagen, boah, das ist so richtig toll, das sind die, die auch 12 Stunden gedauert haben. Mhm. Da kam es auf die Zeit an.
Ja. Hast du den Eindruck, dass Gehörermüdung bei unterschiedlichem Material unterschiedlich stark oder schnell passiert? Ich frage deshalb, weil bei mir ist es ja jetzt größtenteils eher im Bereich Sounddesign und beispielsweise, wenn ich mir jetzt einzelne Wellenformen anhöre, gerade auf dem Kopfhörer, und ich höre jetzt irgendwie 10 Minuten mir einen Sägezahn an oder sowas, dann merke ich, jetzt reicht auch mal. Dann muss ich nach 10 Minuten schon Pause machen, weil ich merke halt einfach, wie da flacht eindeutig was ab im Gehör. Hast du den Eindruck auch bei Mixes?
Ja, wenn ich mir nach längerer Zeit ein Instrument anhöre. Das wird immer flacher. So ähnlich wie du es, ne? Nach dem Motto, man kann das nicht mehr ertragen.
Ja.
Das Risiko ist, dass du dann EQs, also immer wieder rein oder raus, je nachdem, um es noch scheinbar zu verbessern. 1 Stunde später würdest du sagen, das sollte ich alles lassen. Und deswegen ist Geschwindigkeit so das Thema, wo ich drauf rumreite. Letztendlich findet doch bitte mal innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten den Misch so weit vorbereitet, dass ich mir vorstellen kann, wie es am Ende klingen soll. Das ist ja der erste Schritt.
Okay, das heißt, dass du auch immer mal wieder wirklich eine Varianz in dem hast, was du gerade hörst. Ne? Also du hast das Einzelsignal, aber dann kommt auch wieder die Summe dazu und im Endeffekt kann sich dadurch dein Gehör schon wieder ein bisschen regenerieren, einfach weil du eine völlig andere Situation halt da hast. Ne?
Ja.
Genau.
Und dann ganz klar Editing von Mixprozess trennen. Wir haben 2 Gehirnhälften und wir arbeiten auch unterschiedlich. Das ist die kreative Geschichte und die logische, strukturierte Arbeiten-Geschichte, die Logik. Das sind sozusagen 2 Gehirnhälften und ich finde es persönlich unglaublich anstrengend, da hin und her zu switchen. Und ich merke, dass das den meisten anderen auch so geht. Das heißt, wenn ich in dem Mixprozess bin und feststelle, ach, da rauscht noch was, da brummt noch was, das knackt noch was, dann kann ich mich nicht mehr auf den Mix konzentrieren. Dann muss ich zurückschalten und muss sagen, so, jetzt mache ich das erstmal alles weg. Alles, was so nervt, alles, was mich stört, mache ich weg. und setzt dann einen neuen Termin an, in Anführungszeichen. Sagt dann, okay, in 4 Stunden setze ich mich wieder hin und mische mal weiter. Aber jetzt im Moment bin ich erstmal so ausgelaucht schon von den Fehlern, die ich beseitigen musste, alle, dass mein Kopf gar nicht mehr frei ist, um mit Spaß und Elan da irgendeinen Misch zu machen.
Ja. Ganz kurze Frage, nur anderes Thema nochmal. Du hattest am Anfang für dein Coaching ein Tool erwähnt, mit dem du dir das Audio in deine DAW reinholst. Was benutzt du da? Audio Movers oder was nimmst du?
Nee, Sonobus benutze
ich. Sonobus, okay.
Okay.
Ja,
alles klar.
Ja, das ist für mich die coolste Variante. Es ist free, das darf man gar nicht sagen. Also man kann da aber spenden, das sollte man tun. Und es ist ein Plugin, es verbindet zwei DAWs wunderbar miteinander. Und ist für mich eine gute Alternative zu Audio Movers. Die habe ich am Anfang benutzt. Die können viel kompliziertere Sachen auch mittlerweile. Das heißt, die haben sich in eine ganz andere Richtung bewegt. Aber Sonobus läuft bei allen Klienten, bei allen Kunden, überall läuft das wunderbar. Und ich bleibe immer bei dem, was sich bewährt hat.
Perfekt, und super.
Kann ich auch empfehlen, arbeite ich auch mit. Klappt, super. Und ja, ist kostenfrei. Ne?
Ja, kostet keine monatlichen Gebühren.
Genau. Du hast ja gesagt, du schreibst dir das auf. Ne? Du hörst dann mal durch und schreibst dir dann auf, wo du noch was verbessern willst oder musst. Wie machst du das? Hörst du dir den Song einmal an und währenddessen machst du dir Notizen? Schreibst du das in Rechner ein, in eine To-Do-List oder hast du da irgendwie ein Notizpool, was du da verwendest?
Stück Papier, da bin ich old-fashioned. Okay. Ja, dafür bin ich zu alt. Ja, ich schreibe auch vieles auf im Rechner, aber irgendwie handschriftlich funktioniert da bei mir das schneller. Ich kann das schneller schreiben, ich kann das schneller abkürzen, das ist handschriftlich. Das heißt, ich mische 20 Minuten, 30 Minuten, dann höre ich mir die Nummer zweimal durch ungefähr. Wir sind bei 40 Minuten gerade. Und dann geht's schon in den nächsten Schritt, den ich jeden rate, der nicht absolut professionell erfahren ist, vergleicht euch. Ja, das heißt, der Profi weiß schon, die Gitarre, das kenne ich schon, die mulmt ein bisschen, das muss ich machen. Also der Profi, der es jeden Tag macht, weiß schon aus Erfahrung, was er tun muss und arbeitet viel mehr. Wenn ich noch nicht so weit bin von meinen Hörerfahrungen, dann hilft mir Vergleichen. Das ist der Schlüssel.
Okay, aber du hörst es einmal durch, weil ich denke mir, oder wie ist deine Herangehensweise oder deine Empfehlung? Weil wenn man es zweimal vielleicht schon durchhört, dann ist es vielleicht schon wieder so ein bisschen verfärbt, der erste Eindruck?
Ich kann nicht so schnell schreiben vielleicht und ich halte ungern an, weil dann der Move weg ist, dieses Feeling weg ist. Also das ist das Problem, so was ich habe. Deswegen schnell schreiben ist so das Thema. Wenn ich es anhalte, ist für mich das Feeling raus und wenn ich dann einfach da starten würde, würde mir der Zusammenhang fehlen. Das funktioniert also bei mir nicht. Deswegen muss ich es durchhören und das muss ich schnell genug schreiben. Und dann schreibst du einfach nur die wichtigsten Kernelemente auf. Und das ist es ja, was der Normalo auch hört, der normale Zuhörer. Der hört ja und sagt, treibt mich an. Also der Fuß wippt. Ja, der Groove ist gut. Der Beat funktioniert. Alles klar, super. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt doch da nicht, das fühlt sich komisch an, woran liegt's denn eigentlich, mache ich mir eine Notiz, 2 Minuten 3 Drums oder Rhythm oder was auch immer, ganz kurz. Und ich schreibe mir natürlich die Zeit auf, das ist ganz wichtig. Und dann höre ich es ein zweites Mal durch und gucke, ob ich dann schon mehr erkennen kann, ob ich dann schon so, oder ob ich noch mehr Punkte finde. Ne? Und dann habe ich hinterher vielleicht 10 Punkte. Die mir schon aufgefallen sind. Und wenn ich dann noch direkt danach den Vergleich mache mit bekannten Songs, die ich gut kenne, die ich liebe, wo ich eine Soundvorstellung höre, die der entsprechen könnte, in die Richtung, in die der Song auch gehen soll, dann habe ich direkt einen Bezugspunkt auch noch. Das heißt, ich merke sofort, okay, ich bin schon nah dran, aber A, B, C stimmt noch nicht. Und jetzt können wir ganz pauschal sagen, als Tipp auch, Drums sind gehypt. Ja, wenn man so Mainstream-mäßig jetzt mal denkt, also ich lasse jetzt, ne, wir können nicht genremäßig jetzt denken gerade, wenn wir mal über alles denken, dann sagen wir einfach, die Drums sind immer gehypt. Drums klingen niemals so, wie sie in einem Raum klingen mit 2 Mikrofonen. Das heißt, sie sind acute, komprimiert, gesättigt und was weiß ich alle noch. Das fehlt mir natürlich an der Stelle noch. Das merke ich auch dann sofort. Die Drums sind noch nicht so cool, wie sie sein müssen. Und die Vocals natürlich in aller Regel sind auch noch schön komprimiert und dies und jenes und Hall drauf. Das heißt, ich weiß natürlich, wenn ich jetzt meinen Mix von nach 40 Minuten vergleiche mit einem professionellen Referenzsong, ich hänge da weit hinten. Mhm. Das ist nicht die Frage. Also das ist schon klar. Aber ich sehe auch sofort, wie weit bin ich schon gekommen. Also stimmen die anderen Instrumente? Ist es und sind es nur noch die Vocals und die Drums, wo ich noch richtig dran arbeiten muss? Das kann ich dann an der Stelle schon gut erkennen. Weil wie gesagt, also Drums, ja, im Drumbus bei mir gängigerweise habe ich ein Setup letztendlich, was ich benutze. In dem Moment, wo ich das anmache, geht schon mal die Welt auf. Mhm. Ne? Das heißt, ich hole mir ganz viel Klanggestaltung aus dem Drumbus heraus und bringe die Drums schon mal ein ganzes Stück weiter nach vorne. Auch das ist ein kleiner Move, wenn man das einmal für sich ausgearbeitet hat, wenn man das einmal verstanden hat, wie es funktioniert. Das klappt nur, wenn das Gain-Staging stimmt. Mhm. Das ist eben das Üble dabei.
Ja.
Ja, diese ganze Drumbus-Geschichte geht nur, wenn alle Geräte so reagieren, wie ich mir das vorstelle. Und mit irgendeinem Gain da reinzugehen, führt dazu, dass da irgendwelche, ich sag mal jetzt vorsichtig, Schwachsinn rauskommt am Ende des Tages, den ich so nicht hören will. Und man weiß aber nicht genau, wenn man es nicht kennt, woran es liegt.
Das heißt aber auch, dieses immer wieder vergleichen, auch quasi zum Referenztrack hinarbeiten, sich immer näher rantasten, das ist ja auch so ein bisschen, um einen Erfahrungsschatz eigentlich so aufzubauen, ne, dass du dich besser einschätzen kannst, genau, wie weit muss ich denn noch, ne? Oder eben, was fehlt mir noch? Wo ist da noch eben das Problem?
Das ist eher eine Inspiration. Es ist nicht Copy und Paste. Ja, also es geht jetzt nicht darum, das Ding wirklich eins zu eins klanglich nachzuarbeiten, weil das wird nicht gehen, weil jeder Song ist anders. Der eine Song hat einen Schellenkranz und klingt auch so ähnlich. Mein Song hat keinen Schellenkranz, um dabei zu bleiben. Mhm. Ja, und schon habe ich im oberen Frequenzbereich eben nicht so viel Helligkeit oder was auch immer der gerade produziert. Also ich kann nicht einfach messtechnisch das so hinkriegen, dass ich einfach sage, ich lasse eine Messtechnik drüber laufen, korrigiere das und die Sache ist gut. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was die ganzen Online-Mastering-Geschichten, und das ist ja um einen Faktor 20 einfacher als Mixen, auch nicht so richtig gut hinkriegen. Sie tunen es zwar näher in die Richtung des Mainstream, und das kann ja ein gutes Ziel sein, aber sie bewerten eben nicht, ob dann Schellenkranz spielt und deswegen da mehr Content im 5K, 8K-Bereich ist oder ob der Schellenkranz da nicht ist und deswegen da weniger ist, sondern sie sagen einfach, ich muss da mehr machen im Vergleich zu dem Durchschnitt der Welt.
Mhm. Aber der Schellenkranz ist deine Cowbell, oder?
Ja, mal, genau. Nee, ersetzen wir es durch Cowbell, genau. Ja, du hast recht.
Sehr gut. Muss man gerade ganz kurz ein bisschen auf den Timer achten und vor allen Dingen muss ich mich hier an den Workflow gewöhnen, dass ich zwischen den Browsern hin und her wechsle.
Kannst du dir super auf Stream Deck legen, ne?
Ja, hätte ich vielleicht vorher machen sollen, habe ich auch nicht gemacht. Egal.
Diese Funktion.
Markus, du hast gerade eben beim mehrfachen Abspielen des Tracks gesagt, du machst nicht gerne Pause. Jetzt gibt's auch ein Prozess, der nennt sich Editing, da macht man auch gerne immer mal wieder Pause dabei. Und bei vielen ist auch der Prozess des Editings irgendwie so ein bisschen mit in den Mixing-Prozess hinein verwoben. Wie siehst du das?
Ich hasse es. Ich persönlich. Never ever. Ganz ehrlich, wenn ich an einen Mix gehe, dann will ich ja schnell ein Klangerlebnis haben. Mhm. Und ich habe eine Vision, die entwickelt sich vielleicht beim Hören auch vielleicht im Vergleich mit den Referenzsongs. Und diese Vision will ich möglichst schnell erreichen und die verliere ich wieder, wenn ich nicht schnell vorwärts komme. Mhm. Also wenn ich jetzt eine halbe Stunde an einem Instrument rumschraube, bin ich so fokussiert auf das Instrument und verliere komplett den Kontext. Das heißt, es geht nicht mehr um den Song, sondern es geht um das Instrument nur noch am Ende des Tages. Und um das gar nicht erst dazu kommen zu lassen, muss man schnell mischen. Das ist auch jetzt bei mir so, das höre ich aber auch von allen Profis, die das Gleiche sagen. Die sagen, das muss schnell gehen. Mhm. Ich habe da gar keine Lust drauf, irgendwie an irgendwas rumzuschrauben. Wenn ich aber jetzt in dem Mixprozess feststelle, da brummt was, da knackt was, da funktioniert was nicht, dann bin ich spätestens nach zwei Störungen an dem Punkt, wo ich sage, so schalt Mixen aus. Mhm. Zurück zum Editing und das separiere ich komplett. Das heißt, ich fange dann an, wirklich zu gucken, was muss ich tun, damit die Grundspuren eine Qualität haben, mit der ich wirklich mixen kann. Und da ist der Vorteil, die Profis haben so Spuren und die Amateure haben sie nicht. Das heißt, bei den Profis wird nicht viel editiert im Zweifelsfalle, weil da brummt nichts, da rauscht nichts, da bestenfalls knackt da auch nichts. Und wenn das so wäre, dann hat es dann schon der Recording-Engineer weggemacht. Mhm. Und das heißt, da kriege ich als Mixer Spuren, die sind top, da muss ich mich um nichts mehr kümmern. Das ist natürlich alles der Job des normalen Mixers, sage ich mal, der eine Band live recordet und macht und tut, die Drums aufgenommen hat. Und der muss das natürlich alles vorweg erstmal tun. Ich würde es vorweg machen, immer. Und dann wirklich zügig und straight durch den Mix durch.
Mhm. Ich finde, es klingt auch irgendwie logischer zu sagen, du trennst es als zwei Prozesse auf. Du hast von vornherein den Prozess, wo du sagst, okay, ich baue mir erstmal ein Grundgerüst auf, insofern, also angefangen mit Session muss natürlich aufgesetzt werden und alles, aber dann, ich säubere die Signale, ich schneide sie, ich editiere Sachen um und so weiter und so fort, ne? Um dann irgendwann zu sagen, okay, damit bin ich fertig, jetzt mache ich Pause oder von mir aus kommt der nächste Tag oder was auch immer und jetzt kann ich sauber, jetzt weiß ich, es steht alles technisch, ne? Und jetzt kommt der Mixing-Prozess, jetzt kommt der kreative Part quasi.
Ja, also bei mir ist es so, bei den meisten, die ich kenne, ist das auch so, ja.
Mhm.
Also jeder kann es machen, wie er es will, aber wichtig ist zu sehen, okay, das hat sich bewährt, probiere ich das auch mal aus.
Mhm.
Also ich würde nie sagen, mach das so wie ich, um Gottes Willen, sondern mein Coaching beruht immer darauf zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt es, vor allen Dingen gibt es verschiedene Möglichkeiten und der Teilnehmer entscheidet selber darüber, was für ihn gut funktioniert.
Mhm.
Alles andere wäre ja sehr einseitig, wenn ich sage, ich habe die Welt erfunden und mein Ansatz ist der einzige richtige. Das wäre ein Quatsch, weil es gibt viele Ansätze.
Ja. Jetzt hast du gerade eben gesagt, du machst dann Mixing quasi aus, wenn du doch noch einen technischen Fehler bemerkst. Was bedeutet das genau? Also heißt das wirklich, das kann dazu führen, dass einen das so aus dem kreativen Flow oder aus dem Mixing-Workflow rausreißt, dass du danach nicht mehr gut reinkommst und du machst dann wirklich den Editing-Prozess und dann Pause? Oder wie siehst du das genau? Mhm.
Ja, ich editiere dann und mache dann Pause. Gehe einfach mal eine halbe Stunde, eine Stunde irgendwo hin, mach was anderes, setze mich ins Büro, was auch immer, irgendwas anderes, sodass ich frisch motiviert wieder ans Mixing gehen kann und nicht so aus der Erschöpfung heraus, ach, ist da noch ein Knack, muss der noch weg? Das dauert mir alles zu lange letztendlich und nervt mich dann eigentlich auch, weil ich schon fertig sein wollte mit bestimmten Prozessen. Und das ist immer so, wo ich dann normalerweise ganz rausgehe und sage, okay, fange ich nochmal vorne an, von vorne an. So.
Ich frage nämlich vor allen Dingen auch deshalb, weil ich finde, das ist eine Arbeitsweise, die lässt sich auch auf andere Sachen übertragen. Also es ist beispielsweise auch irgendwie hier beim Scripting von Contact Libraries oder sowas, wenn man da irgendwie in so einen Bug reinrennt und man kriegt ihn nicht gefixt und sowas und man rennt sich da immer wieder rein und sowas und es kann sein, dass dann irgendwie anderthalb, zwei Stunden davor sitzt und es passiert einfach nichts und dann mache ich was anderes oder sowas, weil ich frustriert bin, keine Ahnung, räume die Spülmaschine aus und ein und auf einmal denkst du, ach, das ist das Problem. Ach, verdammt.
Mhm.
Also so dieses wirklich mal, okay, Kopf ausschalten und resetten, das spart einem oft sehr viel Arbeitszeit einfach.
Mhm. Ja, eben das Sparen der Arbeitszeit und das viel mehr Kraft haben ist das Entscheidende. Also auch beim Mixen, wenn ihr sagt, okay, ich weiß gar nicht mehr, wie komme ich vorwärts, geht in die Küche, lasst den Mix laufen im Studio, geht in die Küche, kocht einen Kaffee.
Ja.
Und ich sage euch, an der Kaffeemaschine beim Kaffee trinken, sagt ihr drei Punkte, die ihr noch editieren müsst oder an denen ihr noch mixen müsst.
Mhm.
So einfach ist das.
Ja, also wirklich so diese Mentalität weg von, ich muss einfach durchballern die ganze Zeit zu Pause machen, aber dadurch Kraft tanken und dann schneller arbeiten. Ne? Das ist.
Muss man ich ärgere mich manchmal, dass ich nicht schon beim Recording vernünftig editiere, sondern dann einfach die Gitarre da rein saue, keine vernünftigen Fades setze oder Cuts und so. Und dann sitze ich dann nachher und denke mir, oh, warum hast du das nicht vorher gemacht? Naja.
Aber es gibt ein gutes Argument, Marc. In dem kreativen Fluss, in dem du möglicherweise dann bist,
genau,
hast du ganz viel geile Ideen, wie du es spielen willst. Und in dem Moment, wo du jetzt sagst, ah, ich muss nochmal zwei Minuten konzentriert editieren und dann mache ich weiter, kommst du nicht mehr dahin, wo du vorher warst.
Mhm. Nee, das stimmt, absolut. Aber trotzdem sitze ich dann da und denke mir dann, ach, vielleicht hätte ich das doch machen sollen. Und dann nachher gibt es 1000 Elemente, wo ich dann editieren muss. Aber nee, du hast natürlich völlig recht, da wollte ich auch natürlich auch drauf hinaus. Und jetzt übergebe ich mal an den Kollegen.
Ja, das ist ja auch eigentlich noch so dieses Ding, wo verrennt man sich rein? Also beispielsweise beim Arrangieren oder sowas. Wenn man irgendwie schon eine Songidee im Kopf hat und du fängst dann aber an der Bassdrum schon zu schrauben, weil du da gerade Bock drauf hast, dann leidet das Arrangement darunter, weil du das irgendwie auf der Strecke gerade lässt. Von daher auch hier schnell die Entscheidung treffen, okay, mit der Bassdrum kann ich leben, ne, und ich mache aber mit dem Arrangieren weiter, ne.
Und möglicherweise, wenn wir den Song nicht kennen, macht die Bassdrum so ja Sinn. Nur, wie soll ich das wissen, wenn ich nur die Bassdrum höre? Also ich muss erstmal den ganzen Song hören und sagen, ach, das ist ja EDM oder das ist gar kein Jazz, übertrieben gesagt.
Ja.
Dementsprechend ist bei EDM die Bassdrum ein klein wenig anders als beim Jazz. Und ja, aber das muss ich vorher erstmal erlebt haben. Also ich muss den Song mal gehört haben, irgendwie im Zusammenhang, im sinnvollen Zusammenhang, dann wird es einfacher.
Ja,
total.
Dann machen wir mal ganz kurz Werbung an dieser Stelle und senden euch liebe Grüße von unserem Partner Hofer. Denn für alle Studiosofa-Hörer gibt es gerade eine Aktion am Hofer College. Wenn ihr professionell aufnehmen, mischen und mastern lernen wollt und auch von einer Bachelor-Abschluss für eine erfolgreiche Zukunft in der Musikbranche träumt, dann empfehlen wir euch die staatlich zertifizierten Fernkurse am Hofer College, die übrigens die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion ist. Damit könnt ihr alles erreichen, mit Spaß und von zu Hause aus.
Genau, und Studiosofa-Hörer finden aktuell auf der Seite hofer.de/studiosofa den Gutscheincode Studiosofa5, mit dem ihr 5% Rabatt bei einer Anmeldung bekommt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, nachdem ihr den Kurs dann absolviert habt, meldet euch bei Markus an, ja?
So ist das nämlich gedacht.
Alles klar. Werbung Ende.
Ja, sehr gut, danke.
Haben wir euch die Entscheidung schon abgenommen? Und ja, um schnellere Entscheidungsfindung geht es ja eigentlich genau. Sei es im Mixing oder sei es in sonstigen Prozessen. Wie kann ich das lernen, Markus? Wie kann ich schnellere Entscheidungen im Mixing treffen?
Ja, Hörerfahrung ist alles. Mhm. Ganz klar. Also nur machen, machen, machen. YouTube-Videos helfen nur ganz wenig weiter. Die Zeit ist manchmal gut investiert, aber es muss selber gemacht werden. Und ja, wenn wir darüber reden jetzt, wie der Vergleich läuft zu Referenzsongs, und das ist noch das zweite spannende Thema, was kann ich denn eigentlich aus so einem Referenzsong in Feinheiten auch raushören? Das ist ja eine stichere Spur. Ich kann in aller Regel nicht umschalten, kann sagen, nur die Drums, nur die Vocals. Mittlerweile haben wir Tools dafür, mit denen das ein bisschen geht. Aber was höre ich überhaupt bei so einer schwierigen Spur? Und dann ist eine der wichtigsten Sachen, ich will ja coole Tipps rausschmeißen jetzt hier einfach mal aus meinem Coaching, eher hören als das optisch zu sehen.
Mhm.
Ja, also nicht guckt nicht euch das nicht an, sondern müsst erstmal hören, weil wenn ihr guckt, geht 80% der Energie verloren fürs Gucken. Was ihr seht, glaubt ihr auch. Wenn ihr die Augen zumacht, meine Erfahrung ist, das Hören 100%. Ihr hört Dinge, die habt ihr vorher noch nie gehört. Ganz wichtiger Tipp. Also Augen zu beim Mischen, bei Entscheidungen treffen zumindest. Ne? DAW, wir können nicht ohne Augen. Aber wenn ihr wissen wollt, ob es gut klingt, macht die Augen zu. Dann ist natürlich das erste spektrale Verteilung. Wie kriege ich raus, warum der Referenzsong wärmer klingt, kälter klingt, komisch, anders, irgendwie anders klingt, aber viel cooler klingt als meiner? Dann hat es meistens was mit spektraler Verteilung zu tun. Das heißt, wie viel Frequenzenergie habe ich im Bassbereich, im Hochtonbereich, im Mitteltonbereich? Ein ganz cooler Trick ist einfach zu sagen, ich nehme mir ein Frequenzband raus. Das heißt, ich setze einen Filter, der so ist, dass ich nur einen Teilbereich höre, weil ich dann in den Teilbereich rein fokussieren kann.
Mhm.
Ja? Meine Aufmerksamkeit komplett auf diesen Bereich lenken und dann schalte ich um zwischen Referenzmix und meinem Mix.
Mhm.
Und schon stelle ich fest, irgendwie ist das wahrscheinlich sauberer sortiert irgendwie. Und mein Mix ist da so mulmig, maskiert irgendwas. Instrumente sind zu laut oder zu leise in dem Frequenzband. Also man stellt Unterschiede fest. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite ist dann ja, wo dann liegen denn die Unterschiede? Und da muss man wieder dran arbeiten. Deswegen sage ich ja, hören und Zeit investieren. Und das ist eine der nächsten coolen Wege, wo meine Teilnehmer sagen, boah, das hat mich wahnsinnig nach vorne gebracht. Ich gehe wirklich nur in den Bassbereich rein, in einen bestimmten Bereich, im Bassbereich und höre wirklich, was macht Bass und was macht Bassdrum.
Mhm.
Und fokussiere darauf und lass den gesamten Mittelhochtonkram komplett weg.
Mhm.
Der mich davon ablenken würde. Das heißt, wirklich Fokus ganz brutal auf ein Spektrum.
Das ist sehr interessant, finde ich. Da würde ich gerne mal kurz nachhaken. Das heißt also, du bist niemand, der sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel Bass, Drum, Bass aneinander anpassen will, ne, da würden, glaube ich, viele hingehen und sagen, okay, Bass, Drum, Bass solo, ne, ich höre die beiden. Aber bei dir ist es so, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, den kompletten Mix laufen lässt, aber du ihn frequenzmäßig so beschneidest, dass du eben halt nur den Bereich bis, sagen wir mal, keine Ahnung, 150, 200 Kilo, 250 Hertz oder sowas hörst.
Zum Teil sogar tiefer.
Tiefer,
also,
okay.
Ne, ich habe sogar zwei Oktaven, das heißt eine unterste Oktave zwischen 20 und 80 Hertz. Das ist der reine Sub-Bereich, das, was drückt wirklich. Und da gucke ich dann, drückt da die Bassdrum und drückt da der Bass, je nachdem, wie ich mir den Mix verstelle. Und vor allen Dingen rumpelt da irgendwas anderes, was da überhaupt gar nicht hingehört. Das würde ich ja dann auch merken, deutlicher, wenn da noch was stört. Dann gehe ich die Oktave rauf, 80 bis 160 Hertz, guck, das ist die wichtigere Oktave für den Bassdruck, weil das geht auch auf jeder Anlage mehr oder weniger. Das wird dann auch wiedergegeben. Die Suboktave geht ja auf vielen Abhörsystemen gar nicht. Und guck auch da, wie ist da die Verteilung und was hilft mir, den Bass solo zu hören, wenn ich die Bassdrum nicht dabei habe. Also wir reden über Musik, es muss zusammen funktionieren. Das Solo-Hören ist nur dann relevant, wenn ich schon weiß, ich glaube, ich habe ein Problem beim Bass, aber ich muss es noch genauer finden. Da ist bei 160 irgendwas uncharmant. Irgendwas ist da komisch, dann gehe ich auf Solo-Bass, EQ da rein, mach, was ich machen muss, um das Gefühl zu haben, das ist jetzt besser und höre dann aber sofort wieder, nach 30 Sekunden wieder im Zusammenhang. Das ist also nur noch unterstützend, um vielleicht die genauere Position des Fehlers, wenn man so will, zu finden und zu korrigieren. Ja.
Das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Also ich bin auch, ich sag mal, großer Freund des einfach nur Bass und Bassdrum zusammen solo, also dass man sie schon beide gleichzeitig hört, solo hören. Aber dieser Ansatz des Abschneidens frequenzmäßig, das finde ich insofern ganz cool, halt, weil wirklich, du hast natürlich einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn du halt nicht schon grundsätzlich deine Spuren im Bassbereich vorher aufgeräumt hast oder sowas, okay, rumpelt da unten noch was anderes mit rum? Oder eben, falls da Elemente gewünscht sind oder sowas, sitzen sie beispielsweise richtig auch im Stereopanorama oder sowas? Jetzt gerade im Subbereich oder sowas will man da ja vielleicht auch gar nicht so viel haben, was da passiert.
Gut, Stereo spielt bei mir an der Stelle überhaupt keine Rolle, ehrlich gesagt. Und wichtig ist natürlich, der Referenzsong muss auf dem gleichen Level sein. Das heißt, LUFS-mäßig. Ich muss den erstmal anpassen. Mein Mix ist ja viel zu leise. Also erster Schritt natürlich, Achtung, Vorsicht, den Referenzsong so leise machen. Da gibt es wunderbare Tools. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ich sage, Black Friday wäre trotzdem gut. Es gibt da Matrix. Für Matrix zum Beispiel bei mir. Habe ich nicht gesagt, ne? Ist aber
doch,
so,
hätte, den benutzt. Kannst du ruhig machen, hätten wir auch schon darüber gesprochen. Also es gibt auch einen YouTube-Kommentar. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Shishard 405, der dann auch gesagt hat, dass es in Ozone auch dieses Feature gibt. Also in Metric AB kann man das ja auch machen, dass man sich bestimmte Frequenzbereiche anhören kann. Und dann vergleichen kann, was ja ganz praktisch ist.
Ja, man kann es selber mit einem Filter bauen. Man hat auf den Stereosummen einen Filter drauf. Das ist natürlich anstrengend, wenn man den oder dort umschalten muss und machen muss. Ich löse es über Matrix AB. Da sind die Filter alle drin. Das Tool muss ich jetzt einfach mal so empfehlen, weil ich auch das allen meinen Teilnehmern empfehle, weil das hat wirklich für die Analyse, über die wir gleich noch ein bisschen was sprechen wollen, wirklich fast alle Tools drin, die man sich vorstellen kann. Das ist sozusagen die Zusammenfassung aller guten Ideen.
Ja.
In einem einzigen Tool. Und ich wüsste jetzt ernsthaft nicht einen Konkurrenten dazu, so ein ernsthafter, der das auch alles kann. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen B und C. So, das fällt mir gerade schwer.
Ja.
Ich kann zwar Einzeltools benutzen. Das habe ich früher gemacht, bevor das kam. Ja. Also Mono hören ist super, weil Stereo hören ist dann eine andere Geschichte. Da kommen wir ja vielleicht gleich auch noch mal kurz zu. Aber eigentlich Mono funktioniert super, weil was Mono nicht geht, geht in Stereo auch nicht. Hört euch da eure geilsten Songs an. Da muss auch die Substanz, emotionale Substanz auch im Mono drin sein. Sonst klappt es nicht.
Nochmal kurz zur Entscheidungsfindung zurück. Es gibt ja heutzutage auch für viele, glaube ich, das Problem, überhaupt mal die Entscheidung zu treffen, welches Tool benutze ich jetzt an der Stelle hier. Also beispielsweise, ich habe wie jeder von uns meine 50 verschiedenen EQs und Kompressoren. Ne? Welchen nehme ich denn jetzt an der Stelle? Ne? Allein schon diese Entscheidung zu treffen, ist natürlich eine Erfahrungssache, dass du jetzt sagst, okay, hier brauche ich jetzt einen 1176 oder hier muss es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Pultec-EQ oder was auch immer sein. Ne? Ist das auch ein reiner Erfahrungsschatz oder wie würdest du das beurteilen?
Die Unterschiede der EQs, insbesondere auf der DAW-Ebene, also der VSD-Ebene zum Beispiel, sind marginal, was die reine Technik angeht. Das ist fast immer die gleiche Mathematik, die dahinter steht. Die Kurven allerdings, die rauskommen, wenn ich am Knopf drehe, sind unterschiedlich. Das ist der wichtige Schlüssel, den man verstehen muss. Ein Neve-EQ hat auch so Knöpfe und da dreht man dran, da stehen dann Werte dran. Aber das, was er tut in der Bandbreite zum Beispiel, ist unterschiedlich und verhält sich nicht so wie ein SSL-E-Channel. Die sind sozusagen die beiden komplementären Möglichkeiten. Beides und alles kann ich mit einem klassischen, normalen DAW-EQ machen. Bei mir ist es der Q3 vom Fabfilter, weil den alle benutzen und weil der cool ist. Für mich persönlich, aber den benutze ich deswegen, weil ich den immer benutze. Es gibt das Teil und es gibt nochmal ganz selten ein Pultec-EQ. Mhm. Und zu 3% benutze ich irgendwas, was nicht eins von den beiden ist. Mhm. Das heißt, im Grunde sage ich immer 3 EQs, aber viel wichtiger ist, verstanden zu haben, wenn ich den Q3 so einsetzen will wie eine Neve oder wie eine SSL-Konsole, dann muss ich verstanden haben, woran die Unterschiede, worauf die beruhen letztendlich. Und das ist zum Beispiel auch wieder Teil natürlich meines Coachings. Mhm. Die Kurven zu vergleichen, zu sagen, so und jetzt bauen wir das mal nach. Mhm. Wenn ich den SSL-Sound haben will, ist es natürlich einfacher, den SSL zu nehmen. Das ist ganz einfach. Tue ich auch dann gerne, weil ich sage, okay, ich weiß schon, das muss so klingen. Also Workflow-Geschwindigkeit ist dann, da bin ich auf der SSL-Emulation schneller als auf dem Q3, wenn ich das schon weiß. Aber wenig Plugins, die man super kennt, das ist der Schlüssel. Und jeder Teilnehmer hat da andere Sachen, also nicht jeder Teilnehmer nimmt den Q3 bei mir. Das ist aber auch vollkommen unerheblich, weil das, was ich tue, funktioniert auf allen EQs. Mhm. Die Sättigungsprodukte, die EQs zum Teil im analogen Bereich haben, ist ein anderes Thema. Die muss ich mir natürlich dann wirklich aus dem passenden Plugin holen, wenn ich das als Ziel habe. Mhm. Also es gibt ja nicht nur die EQ-Frequenzgang, sondern es gibt ja auch Sättigungsprodukte in analogen Geräten. Und die sind ja sozusagen die Salz auf der Suppe oder Salz in der Suppe. Und ja, wenn ich das will, wenn das auch ein Ziel ist, dann brauche ich natürlich das passende Plugin, was die Sättigung auch mit erzeugt. Mhm.
Aber das heißt im Endeffekt, du hast dann durch die Erfahrung und durch das immer wieder Machen deine Werkzeuge direkt zur Hand. Du musst nicht quasi erstmal in der Toolbox kramen, um zu gucken, so auch heute ist es denn dann mal das Plugin oder sowas, sondern du weißt, okay, dann ist es fertig drauf und funktioniert.
Ja. Mhm. Ja, sortiert alles aus, was ihr mal gekauft habt, aber eigentlich nur ganz selten benutzt. Ihr kommt ja nicht vorwärts. Also ich kann mit einem neuen EQ jetzt anfangen und bei mir ist es einfach. Ich kann dir schon vorhersagen, was ich ungefähr erreichen will. Ich sehe es auch an der Kurve zum Teil. Das liegt aber an den Dekaden, die ich das jetzt mache. Und ich habe mich auch an digitale EQs erstmal gewöhnen müssen und habe natürlich dann auch gesagt, wo sind denn jetzt die Unterschiede? Also diese ganze Erfahrung, kann ich mit einem Q3 den Sound einer Neve, dem EQ-Sound eines Neve-EQs nachempfinden, ja, das kann man. Es dauert nur länger, als an einem Neve-EQ zu drehen. Mhm. So gibt es also einen guten Grund zu sagen, ich will den Neve-Sound, ich habe ein Neve-Plugin. Mhm. Gibt es einen guten Grund für. Wenn ich aber universell bin und sage, manchmal SSL-Sound, manchmal Neve-Sound, manchmal was anderes, dann habe ich ein Plugin und mit dem kommt man auch klar. Und wenn man damit regelmäßig arbeitet, ist man wahnsinnig schnell damit. Das ist der Vorteil. Mhm.
Das ist ja auch eigentlich so konträr zu dem, was man jetzt im Endeffekt immer in der ganzen Werbung sieht. So, du brauchst jetzt unbedingt dieses neue Plugin, weil es wird dein Mixing auf ein neues Level heben. Gleichzeitig liest man sich dann beispielsweise so die großen Mixing-Stories von Top-Engineers durch und die benutzen halt alle irgendwie Waves-Plugins von vor 20 Jahren, ne? Weil sie die kennen.
Ja.
Oder UA.
Geschwindigkeit. UA. Es geht wieder darum, ja. Ich will da nicht eine Viertelstunde an der Bassdrum rumschrauben, weil mein EQ nicht so greift, wie ich mir vorstelle. Ich nehme den EQ, den ich kenne. Der macht das, was ich gerne hören würde. Und die meisten mischen ja in einem Genre wenigstens. Also die machen ja nicht Jazz und Punk hintereinander. Mhm. Und da kristallisieren sich natürlich bestimmte Einstellungen, bestimmte Plugins auch raus. Aber dann sollte man dabei auch bleiben, wenn ich mir für eine Viertelmillion eine Neve-Konsole gekauft habe, dann kann ich nicht auf SSL umschalten. Das geht mit einer Neve-Konsole einfach nicht, mit der Hardware. Mhm. Das heißt, ich habe mich entschieden für eine Soundrichtung, weil ich die cool finde und dann bleibe ich da. Oder ich habe eine SSL Und dann ist das auch so. Dann ist es auch eine Soundvorrichtung und eine Soundeinstellung, die ich getroffen habe, als ich das Pult für 500.000 gekauft habe. So war es früher. Mhm. Heute haben wir leider alle Möglichkeiten. Gott sei Dank leider alle Möglichkeiten. Aber wir müssen uns reduzieren. Es dauert zu lange, es ist zu viel Option. Das wäre, wenn der Marc überlebt beim Gitarreneinspielen noch während des Riffs, ob er für 3 Töne eine andere Gitarre benutzen würde. Ich glaube, da würde er, ne, Marc, oder?
Also ich nutze generell mehrere Gitarren beim Einspielen.
Gleichzeitig, also, ja, ne?
Ja, ja, aber nicht für 3 Töne. Ne? Also, du
also nee, das okay. Nicht unbedingt.
Ja, also Reduzierung ist da wichtig. Goldene Regel, weiß gar nicht, von wem die Regel stammt. Auf 24 Spuren ist alles drauf, was ein Song braucht, hieß es früher immer. Alles, was dann noch kommt, ist nice to have. So ist das bei Musik immer. Das heißt, der Zuhörer hat die Konzentration auf A, die Drums und die rhythmische Geschichte. Was treibt mich an? Was bewegt meinen Fuß? Das ist ganz entscheidend. Für mich persönlich ganz entscheidend. Dann natürlich die ganze Aufmerksamkeit auf die Vocals. Mhm. Ja? Also was singt der? Wie ist das phrasiert? Welche Emotion kommt drüber, wenn ich die Vocals höre? Und mit diesen zwei Sachen haben wir schon die zwei wichtigen Sachen abgehakt. Dann gibt's noch, sagen wir mal, das Riff oder die Hook oder wie auch immer, so ein Lead-Instrument, so eine Richtung, die den Song ausmacht letztendlich, vielleicht auch die Grundidee für den Song. Und wenn ich diese drei Grundgeschichten bediene, dann habe ich 80% des Songs schon erreicht. Die Frage sind nur, wo sind denn diese drei Komponenten bei den Vocals? Das ist wahrscheinlich einfach. Bei den Drums könnte es aber auch eine Rhythmusgitarre sein, ne? Oder Percussion könnte es sein, wenn wir letztes Mal so Latin-mäßig denken, dann ist vielleicht die Percussion-Sektion rhythmisch gesehen wichtiger sogar als die Drums selber. Und bei den Instrumenten wird es dann ganz tricky, ne? Also der Klaus würde ja sagen, der Keyboard-Sound ist wichtig, und der Marc würde ja sagen, der Gitarren-Sound ist das Wichtigste überhaupt in diesem Song.
Wer hat recht?
Wahrscheinlich, aber ihr macht aber auch zwei verschiedene Songs, das ist entscheidend.
So. Das würde ich tatsächlich nicht mal sagen, aber okay. Ich glaube, ich als Gitarrist so, wie soll ich sagen, kritisch, dass ich die Gitarre eher ganz weit in den Hintergrund mische. Okay. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber du hast gerade von 80% des Songs gesprochen. Man muss ja beim Mixing auch eine gewisse Art von Klangvision haben, dass man weiß, okay, das ist das finale Bild, was ich gerne haben möchte. Wie entwickle ich das? Wie komme ich da hin?
Den Tipp, den ich gebe, das ist auch Bestandteil auch wieder des Coachings natürlich. Suche dir die wichtigsten, ich sag 50 Songs, wobei ich das schon reduziert habe, weil ich weiß, die meisten tun sich schwer mit 50 Songs. Ich habe wirklich 50 Songs aus meiner Lebensgeschichte, wo ich sage, die sind Meilensteine klanglich. Mhm. Es gibt ja geile Songs, die schlecht klingen, die sind trotzdem geil. Dann gibt es Songs, die gut klingen, aber schreckliche Musik sind, die man auch nicht will. Und dann gibt es die entscheidenden für mich 50 Songs für verschiedene Genres, wo ich sage, boah, das sind musikalische Meilensteine und auch klangliche Meilensteine. Und die können von letztem Jahr gewesen sein und die können von vor 30 Jahren gewesen sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also jeder Teilnehmer muss bei mir sich da Gedanken drüber machen, weil er braucht die Songs. Und das sind das ist meine Lieblingsklangvorstellung. Ich habe die ja ausgewählt als Referenzsongs, weil das ist, so stelle ich mir die Musik vor. Und ich bring mich natürlich auch ein. Ich kann ja nicht an meinem Geschmack vorbeimischen, in gewissen Grenzen schon, aber eigentlich nicht wirklich. Wenn es richtig gut werden soll, muss es schon meinem Geschmack auch irgendwie entsprechen.
Ja.
Und dabei helfen mir diese Songs. Aber die Klangerfahrung aus diesen Songs, und deswegen muss man sie analysieren, muss sie durchleuchten, wie ich es gerade gesagt habe, spektral, aber auch Mono-Stereo-Kompatibilität wäre jetzt auch noch so ein Thema. Was bieten die? Warum finde ich die so toll? Was treibt mich an, das gut zu finden? Und vielleicht ist es dieses eine Element, dass ich sage, boah, die Stereobreite der Gitarren finde ich total klasse. Was hat der da gemacht? Wie sind die da hingekommen? Oder vielleicht treibt mich auch der wahnsinnig gute Gesang an, der so wahnsinnig toll steht und wo man sagt, wie sind die da hingekommen? Wie haben die den Gesang so aufgemotzt, dass der so unglaublich einnehmend ist für mich persönlich?
Mhm.
Oder die Gitarre oder die Keyboards.
Ja.
Je nachdem. Um jetzt nichts auszulassen hier.
Du hast gerade ein Wort genannt, was finde ich gerade im Mixing-Prozess relativ selten fällt, und zwar Geschmack. Es wird oft von sehr technischen Dingen gesprochen im Mixing-Prozess, aber ich finde, der Geschmack des Mixing-Engineers ist gar nicht unwichtig. Ist Geschmack etwas, was sich auch entwickeln lässt, oder ist das etwas, was du eigentlich schon mitbringst von vornherein?
Also der entwickelt sich immer weiter. Das heißt, mein Geschmack hat sich auch verändert in der Zeit, in der ich mische. Aber die Grundtendenz, würde ich mal sagen, bleibt grob, im Groben gleich. Ja. In den 80ern fand ich Hallgeräte super gut, weil die gerade neu waren, weil das cool war. Und dann in den 90ern waren die verpönt und bis 2000 durfte man die gar nicht benutzen. Da kriegte man Schläge, wenn man überhaupt von Hall sprach. Wobei jedes Instrument eine Räumlichkeit braucht irgendwie, auch wenn es nur eine ganz vorsichtige kleine ist. Ja, und jetzt auf einmal gerade wieder wird ja Hall wieder groß populär und ja, da fühle ich mich dann auch wieder wohl. Aber ich fühle mich auch wohl mit wenig Hall, nur so ein bisschen Räumlichkeit. Das entwickelt sich, glaube ich, übers Leben immer weiter. Das heißt, man muss sich da keinen Stress mit machen nach dem Motto, mein Geschmack ist falsch oder... ja, es gibt Genre, die man gut mischen kann. Und bei mir ist es so, hört's bei Metal auf, sage ich ganz ehrlich, weil das ist der Punkt, wenn es so richtig hart abgeht, live war das für mich okay, live zu mischen. Aber die Studioproduktion selber, wenn ich die dann höre, habe ich manchmal das Gefühl, ich komme dann mit der Emotion nicht mehr klar. Wenn es um die Emotion. Ich kann das wunderbar mischen und ich kenne alle Faktoren, die dazu führen, dass das erfolgreiches Album werden könnte. Nur der Spaß bei mir selber und die Emotion ist nicht da. Also ich muss dann die Leute fragen, fühlt sich das für euch cool an? Ja, und gut, wenn man jetzt Dienstleister ist, dann muss man das möglicherweise abliefern und muss sagen, ja gut, das ist jetzt... und ich habe den Luxus, jetzt mir erlauben zu können, zu sagen, okay, ich weiß, wie es geht. Ich habe eine Menge Metal in meinem Leben live gemischt, dann auf einmal bei Festivals, die ich betreut habe und deswegen... kenne ich das, die Emotion, die da steht. Da ist eine Band auf der Bühne, die räumt da ab und das macht mir total Spaß. Aber wenn dieser Spaß nicht da ist und ich das nur höre und wenn ich Metal-Produktionen heute höre, dann erlahmt bei mir der Spaß nach ungefähr zwei Stücken. Wo ich einfach so, und die dritte Nummer ist jetzt, bei mir tut sich nichts.
Alles klar. Das heißt aber, eigentlich jetzt so die Klangvision, die ich gerade eben angesprochen habe, die entsteht eigentlich dadurch, dass man sich Gedanken macht, was sind meine Referenztracks, wie beispielsweise jetzt gerade von dir angesprochen, diese 50, die du dir auswählst. Und du hast ja auch eben immer wieder gesagt, es ist gut und zielführend, dass man sich die Referenztracks in seinen Mixprozess reinholt, immer mal wieder vergleicht und sowas. Und dadurch schärft sich ja eigentlich diese Vision, dass du siehst, okay, das ist immer mein Ziel, da muss ich hin. Ne? Und das brennt sich dann immer mehr in den Kopf ein.
Also Lieblingssachen, ne? Also Lieblingspanning, wobei Panning ist eigentlich fast zu 100% gesetzt. Da gibt es gar keine so großen Entscheidungsmöglichkeiten mehr, außer ein paar Prozent. Ja, also es ist, ja, man hat seine Lieblingsgeschichten und wenn ich eine Gitarre hören will, dann will ich die vermutlich schön fett und breit in einem Chorus hören und dann ist die gedoppelt links, rechts und das ist der Standard bei 99% aller Produktion. Das ist bei mir auch so. Wenn ich das ja weiß, dann weiß ich, ich brauche eine gedoppelte Gitarre und die ist links und rechts und das werde ich so machen. Und wenn wir jetzt CLA fragen, dann wird auch sagen, ja genau, so mache ich es auch immer. Und noch nie anders gemacht. So.
Jetzt haben wir ja eben auch schon viel über Analyse-Tools gesprochen. Wir haben schon Ozone genannt, wir haben Metric AB genannt von Adapter. Ist auch ein Tool, was ich nutze, um beispielsweise ja, also Referenztracks einfach mit meinem Mix zu vergleichen. Also im Vordergrund ist da tatsächlich bei mir erstmal Loudness, wo ich versuche quasi die Lautheit anzupassen an den Referenztrack und dann gehe ich natürlich direkt in die Spektralanalyse. So ist es zumindest mal bei mir, um zu checken, ja, wie die Balance in meinem Frequenzspektrum ist. Tatsächlich mache ich da auch manchmal den Pro-Q3 einfach rein. Weil der auch eine ganz gute Visualisierung hat. Aber da sind wir auch schon genauso bei dem Thema. Also wenn ich dir jetzt meinen Prozess beschreibe, ich höre dann auch schon in die Teile rein, in die Unterschiede, in die Höhen oder halt auch in die Tiefen. Aber ich gucke tatsächlich auch, wie sieht's aus? Was zeigt die Visualisierung mir an? Und jetzt, ich habe jetzt, Klaus, noch einen Referenztrack der Woche, Shabuzi, Bar Song, Tipsy, finde ich mega geiler Track. Das ist aktuell mein Referenztrack. Und der hat so samte Höhen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, man sieht so richtig in der Spektralanalyse, dass da einfach noch ein Tacken mehr ist als bei mir. Und dann versuche ich dann halt da nochmal ein EQ drauf zu packen, der diese samten Höhen erzeugt. Also, aber ich muss schon sagen, es ist so ein Mix aus Hören und Sehen.
Ja, alleine DRW geschuldet. Ne? Du hast keinen Knopf, an den du drehen kannst, wo irgendwas passiert und wo du nicht die Skalierung siehst. Ne? Beim Pult, ich gehe an den Fader, schieb den rauf und runter. Ich habe keine Punkte. Ich entscheide die Lautstärke dann einfach nach dem Gefühl, schieb den Fader so lange rauf und runter, bis ich eine Position gefunden habe. Da steht jetzt nicht 0 dB unbedingt. Wenn ich den Fader aber sehe optisch und dann ist dann eine Skalierung dran und ich den mit der Maus verschiebe, dann sage ich, warum ist denn das über 0 dB? Das kann ja nicht sein. Das war jetzt nicht die Frage. Ne? Es ging doch darum, wie laut soll denn der Track sein? Oder wie laut soll diese Spur sein? Und nicht in die Frage, ob das jetzt über oder unter 0 dB ist und warum. Ist doch, das ist wieder die logische Geschichte. Ne? Das andere ist die emotionale, kreative Geschichte. Das muss so laut sein, weil es sich gut anhört. Punkt.
Tja, und wie gehst du mit...
Ja.
Sorry?
Ja.
Nee, was sind weitere Punkte für dich, die so ein Analyzer dann halt auch bietet, wo man leicht dazu neigen kann, auch einfach zu schauen, was er anzeigt? Zum Beispiel Monokompatibilität oder vielleicht auch Kompression, sind das auch so Punkte?
Ja, sind auch zwei Punkte. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück auf deinen Tipp noch für dich persönlich jetzt gerade und für die meisten Zuhörer auch. Wenn ihr dann in das Frequenzband, in deinem Fall, Höhen geht und ihr das Spektrum aussucht, dann wirst du feststellen, dass auch die das nur das Band im Hochtonbereich weicher klingt. Mhm. Ja, weil ist ja der Anteil, der weicher klingt. Und du kannst viel leichter rausfinden, woran liegt es denn? Welches meiner Instrumente klingt möglicherweise hart und provoziert diese Härte? Mhm. Das ist viel leichter rauszufinden, als wenn ich das ganze Spektrum höre von unten bis oben. Und dann findest du vielleicht das Instrument raus, was bei dir härter ist. Also da sind wir dann wieder bei der Kuhglocke, glaube ich, waren wir jetzt angekommen.
Beim Schellenkranz.
Die da total hart rummacht da oben. Und dann kannst du das rausfinden. Ja, das wäre die eine Sache. Dann hattest du gerade gesagt, Monokompatibilität. Dafür gibt es erstmal im Allgemeinen einen Phasenmeter. Ja, das heißt, es gibt einen Korrelationsmesser, den haben viele Tools drin. Da sieht man schon mal, ob die Phase stimmt. Und Phase ist ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Wir hatten da kurz drüber gesprochen. Ich muss das jetzt ganz kurz halten, sonst schlägt mich Marc wegen der Sendelänge.
Wir machen mal eine Episode dazu.
Das könnten wir gerne tun. Das ist wirklich, das ist groß. Wenn ich normale Sachen aufnehme, habe ich eigentlich nur Phasenprobleme, wenn ich ein Instrument, eine Schallquelle mit zwei Mikrofonen aufnehme. Also Stereo im Zweifelsfall. Und riesengroße Probleme bei den Drums. Und deswegen lassen wir die Drums mal außen vor, weil da sind dann 12, 16 Mikrofone im Spiel. Da wird es richtig tricky. Das ist bei mir Advanced Drums Mixing, gehört mit zu dem Coaching natürlich. Das ist, da macht man zwei Wochen nichts anderes als verstehen, worüber man da überhaupt redet. Weil wir haben bei der Phase... Das Problem, dass Phasenprobleme zusammengefasst werden mit, ja, das könnte die Laufzeit sein. Die Laufzeit bei Stereo zwischen der Schallquelle und den beiden Mikrofonen erzeugt eine komische Phase. Ich kann eine Phasenverschiebung haben. Dann ist es nicht laufzeitbedingt, sondern andersbedingt. Dann kann ich noch eine Gruppenlaufzeit haben. Da sind einzelne Frequenzen später als andere. Das heißt, bei einer Bassdrum, ich höre den Anschlag, aber der Bassdruck entsteht viel später. Das läuft nicht mehr zusammen, sondern erst kommt der Schlag, dann kommt die Druckzone. Und dann gibt es noch diesen ganz harmlosen Schalter an unseren Preamps, wo da irgendwie Phase dran steht oder Phasenreverse oder irgend so ein Kram. Das ist eigentlich nur ein Polaritätswechsel. Wir flippen eigentlich nur die Welle von oben nach unten. Dass da Phase dran steht, ist ein bisschen... Ja, komisch, weil Phase würde heißen, dass es eine Verzögerung geben müsste, aber es gibt gar keine Verzögerung. Die Welle ist einfach nur gespiegelt von oben nach unten. So, jetzt haben wir vier Themen und die müssen wir auslassen, weil das ist, wie ich sagte, das ist mal ganz grob dargestellt, was es alles für Probleme geben kann. Und ich reduziere es mal auf Stereo, weil das hilft jetzt den meisten Leuten an dieser Stelle noch weiter. Was passiert, wenn die Phase so gar nicht stimmt? Mein Korrelationsgradmesser geht unter Null. wenn ihr das mal ausprobiert. Mhm. Dann könnte es sein, und ich merke, wie vorsichtig ich das formuliere, dann könnte es sein, dass das Stereobild zu groß ist oder zu ausgehöhlt klingt, so muss ich es mal bezeichnen. Die Grundtöne des Instruments, was Stereo ist, fehlen ein bisschen. Es ist unglaublich breit und unglaublich beeindruckend, aber leider eben auch nur in Stereo so unglaublich beeindruckend, wenn ich zwischen den Boxen sitze. Mhm. Und das macht ein anderes Problem. In dem Moment, wo ich Mono höre, und jetzt schlagen mich die meisten, und ich sage es trotzdem, Mono, wir hören auf Smartphone-Mono, wir hören auf dem Küchenradio-Mono, wir hören auf dem Smart-Speaker-Mono, wir hören, naja, im Auto jetzt nicht, aber unglaublich viele Sachen sind Mono.
Clubanlagen.
Auch wenn ich Clubanlagen sind Mono, hast du recht, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Wenn ich in die Küche gehe und im Wohnzimmer meine Anlage läuft, ist das auch ziemlich Mono. Das heißt, Mono spielt eine unglaublich große Rolle. Trotz Atmos und allem Kram, was wir haben, Mono-Kompatibilität ist für mich nicht so wichtig, aber Erkenntnisse gewinnen kann ich da wahnsinnig viele. Und deswegen habe ich ein praktisches Beispiel für euch. Probiert das mal aus, dann merkt ihr schon, wo ihr seid. Ihr nehmt einen Track, den ihr gemischt habt, stellt alles auf die Mitte. Alle Instrumente auf die Mitte. Und ihr habt aber eine wirklich gedoppelte Gitarre zum Beispiel, die wirklich zweimal eingespielt worden ist. Und die legt ihr ganz nach links oder rechts. Und alternativ, wenn ihr das nicht habt, nehmt ihr vielleicht Backing Vocals, wo ihr zwei Spuren habt, die ihr eingesungen habt. Die müssen aber wirklich eingesungen sein. Die dürfen nicht mit ihrem Plugin simuliert sein. Oder legt die nach links und rechts. Also ihr habt nur eine Instrumentengruppe, entweder Gitarren oder die Vocals, die liegen links und rechts, der Rest liegt in der Mitte. So. Und dann stellt ihr das so ein, dass die Gitarren richtig schön klingen. Dass ihr das Gefühl habt, boah, ist ein geiler Misch. Mhm. Und dann nehmt ihr ein Mono-Maker-Plugin. Da gibt es tausende Sachen, die man in den Stereobus laden kann, die einfach per Knopfdruck nur noch das Mittensignal durchlassen und das Seitensignal ausschalten. BX Solo wäre jetzt eine ganz einfache Freeware. Das gibt es an wahnsinnig vielen Plugins, ist das dran. Mhm. Das ladet ihr auf den Stereobus. Und jetzt achtet mal drauf, was passiert, wenn ihr auf Mono umschaltet. Ihr macht also euren Misch, wo nur die Gitarren außen stehen. Mhm. Und habt ein gutes Gefühl. Die Gitarren haben von der Lautstärke ein gutes Verhältnis zu dem Rest. Das passt irgendwie so. Und ihr schaltet auf Mono um. Mhm. Und schlagartig verschwinden die Gitarren hinter den Sänger. Mhm. Das heißt, die sind eigentlich zu leise.
Okay.
Das ist das Problem. Das heißt, was geil auf Stereo klingt und beeindruckt und groß und toll klingt, ist möglicherweise im Mono gar nicht mehr hörbar. Also ich habe mit Basisverbreiterung gearbeitet, ich habe mit allen möglichen Tricks gearbeitet, um die Gitarren richtig fett breit zu kriegen. Aber leider nur mit so einer Phasenmanipulation gearbeitet, weil viel mehr Möglichkeiten hatte ich nicht. Und wenn ich das dann auf Mono umschalte, dann ist dieses Instrument faktisch im Mono nicht mehr relevant für den Song. Heißt für die Gitarren jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die Gitarren sind auf einmal nicht mehr relevant für den Song. Von der Lautstärke, die sind einfach zu leise irgendwie gefühlt. Hm. Das ist das Problem. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, ja, was mache ich denn dann? Ne, damit? Jetzt, wie kriege ich das hin? Und das kann nur ein Kompromiss sein. Also ihr müsst die Gitarren dann im Mono so laut einstellen, mit der Mono, ne, die müssen nicht im Mono sein, sondern ist nur auf Mono geschaltet am Stereobus. Ihr schiebt die so lange rauf, bis die dann irgendwie wenigstens eine Rolle spielen, eine halbwegs relevante Rolle in dem Mix, den ihr im Mono hört. Und wenn das für euch stimmig ist, schaltet mal auf Stereo um und guckt mal, was dann passiert. Ja? Und dann sind die wahrscheinlich fett, breit, groß, beeindruckend. Aber das müssten die dann auch so sein. Oder ihr müsst eure Basisverbreiterung vielleicht reduzieren oder was ihr auch immer da getrickst habt. Mhm. Wenn ihr sagt, boah, das geht gar nicht mehr. Ja? Also ihr habt immer eine Diskrepanz zwischen Mono und Stereo, was die Instrumente angeht, die ganz links und ganz rechts liegen. Mhm. Und deswegen lautet meine goldene Regel, misch ganz viel im Mono, damit du gleich merkst, dass die Balance stimmt, weil ich in Stereo möglicherweise nicht merke, dass ich mit irgendwelchen Tools für einen guten Sound gesorgt habe, der aber im Mono nicht drüber kommt mehr.
Mhm. Alles klar.
Das ist sozusagen jetzt meine Kurzdarstellung auch für die Teilnehmer jetzt, um mal zu experimentieren und zu sagen, ach so, okay. Weil auch das ist eines der Themen, die ich dann natürlich habe, wo man dann sagt, ja, wie löse ich das Problem, wenn es im Mono doch so anders von der Wahrnehmung ist als in Stereo? Da muss ich jetzt irgendwie einen Kompromiss finden.
Mhm. Genau. Hast du 2, 3 gute Tool-Empfehlungen, wo du sagst, okay, das sind Analyzer, die helfen gut?
Ja, ganz einfach Spam. Mhm. Von Voxengo ist free und ist der Analyzer, den ich sonst benutze, wenn ich nicht AB-Metric benutze.
Mhm.
Ja, das wäre zum Beispiel eins der Möglichkeiten. Mono-Schaltung hatte ich gerade schon gesagt, mit BX Solo zum Beispiel, wenn es free sein soll oder eben in wahnsinnig vielen Tools ist es drin. Insofern weiß da jeder selber, was er auf seiner DAW hat. Damit kann man also spektral vergleichen. Mit dem BX kann ich dann auf Mono umschalten und kann gucken, wie ist es im Mono, passt es da? Dann habe ich die spektrale Unterteilung in Frequenzbändern. Das kann ich auch wieder mit AB-Metric machen. Oder einfach, indem ich einen Filter auf den Stereobus setze und sage, ich filter mir das raus, was ich da hören will. Geht auch. Ja, und dann wären wir doch bei dem Thema Dynamik eigentlich, ne? Mhm. So irgendwie angekommen. Die Frage ist, wie ist das mit der Dynamik? Und das ist das heikle Thema schlichthin, weil Kompression hören ist definitiv für mich das Schwierigste.
Ja.
Auch zum Lernen das Schwierigste. Mhm. Ich habe da visuelle Tools für entwickelt und führe das vor und mache Soundbeispiele. Und jeder sagt, ja, okay. Ich mache das jetzt seit 2, 3 Wochen mit deinen Tipps und ich habe da ganz viel ausprobiert, aber so direkt entscheiden kann ich das dann auch nicht. Und das ist genau die Erfahrung, die auch alle Pros machen. Gibt es ganz viele angesagte Mix-Ingenieure, die sagen, ich habe 5 Jahre gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was soll der Krab.
Mhm.
Und es gibt auch Leute, die sagen, ich benutze die am liebsten gar nicht, weil irgendwie weiß ich nicht, was die tun. So, das, ja. Und wer darüber hinaus will, wie gesagt, der muss sich damit richtig intensiv beschäftigen. Das ist unglaublich tricky. Auch da wieder ein Tipp. Wenn ihr Vocals komprimieren müsst, und ihr müsst Vocals immer komprimieren, Vocals haben immer 10 bis 15 dB Dynamikbereich. Und außer bei einer Jazz-Nummer kriegt ihr die nicht in eure Mix rein. Sonst.
Ja.
Ja. Bei Jazz ist viel Platz, da mag das gehen. Wenn ihr eine Metal-Produktion habt oder was Lautes, was Dichtes haben wollt, EDM zum Beispiel, ist das wahrscheinlich Dichteste, dann kriegt ihr diesen Dynamikbereich nicht unter, weil wenn der Sänger singt, ist er entweder mit seinen Silben zu laut und ihr hört das over the top, das ist einfach drüber, das wollt ihr nicht, dann macht ihr ihn leiser, dann sind die leisen Silben wieder weg. Also ihr müsst die Dynamik reduzieren auf ein gesundes Maß. Ja, gesundes Maß ist ein schwieriges Thema. Wenn ich jetzt aus den 15 dB irgendwie 6 machen will, dann müsste ich also irgendwie 10 dB irgendwie reduzieren. Das da rate ich jetzt erstmal zu, das mit 2 verschiedenen Kompressoren zu machen, möglicherweise sogar 3, um es unhörbarer zu machen. Aber ein Problem ist das grundsätzlich. Also für mich Tipp immer 2, 3 Stufen, unterschiedliche Kompressoren, unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Aufgaben. Dafür muss man die Aufgaben aber verstehen erstmal. Ihr merkt, das ist schwierig.
Mhm.
Und dann kriegt ihr die Vocals halbwegs natürlich so verdichtet, dass ihr die in eure Mix reinkriegt, dass die in den kleinen Slot, der da bleibt, zwischen zu laut und zu leise, ihm wieder reingeht, während die Gitarren auch noch links und rechts spielen und die Drums und überhaupt alles. Das heißt, man braucht eine natürliche, gute Kompression für die Vocals, aber wie viel? Ja, ich sage immer zwischen 4 und 12 dB. Irgendwo da liegt's. In der Summe aller Kompressoren. Ja. Wie gesagt, 2 ist bei mir eigentlich eine Pflicht. Wenn ich weniger komprimiere, komprimiere ich auch mit einem. Aber wenn ich viel komprimiere, komprimiere ich immer mit mehreren.
Mhm.
Grundsätzlich. Um dieses, dass es danach klingt, zu vermeiden. Was ich glaube, der Marc auch mal gesagt hat, irgendwie, ich will gar nicht so viel komprimieren. Weil man hört, dass es so danach klingt, ja, ja, ist ein Problem. Das heißt, das ist eben auch eine wichtige Aufgabe. Und ob der Kompressor überhaupt was Positives bringt, findet ihr nur raus, wenn ihr den vernünftig mit dem Make-up-Gain abgleicht. Das heißt, ihr komprimiert 12 dB, heißt erstmal, dass die Vocals sind 12 dB leiser. Was soll ich damit? Das ist ja viel zu leise. Also mache ich das Make-up-Game auch wieder 12 dB ungefähr lauter, damit das ungefähr gemittelt wenigstens halbwegs die Lautstärke hat, die es auch ohne Kompression macht. Mhm. Und erst dann kann ich rausfinden, ob Kompression überhaupt was gebracht hat, mich nach vorne gebracht hat. Erst wenn ich die auch da die Lautheit wieder angepasst habe, komme ich vorwärts. Ohne diese Anpassungen, ich mache das Plugin drauf, boah, das klingt geil. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es einfach nur lauter oder irgendwas anderes ist passiert. Aber leider, es ist eben schwierig und ja, man muss das probieren. Training. Ja. Und das Basiswissen, was ich gerade so total erklärt habe, gehört dazu, damit man da sich nicht selber die Karten legt.
Ja, danke dir, Markus, auf jeden Fall schon mal für diese zahlreichen Tipps. Dann ist immer noch so ein bisschen die Frage, so zum Schluss, der Kollege macht dich jetzt groß, also nicht hier erschrecken.
Jawohl.
Wenn ich jetzt all diese Tipps und Tricks angewandt habe, bleibt ja dann immer noch die finale Entscheidung, wann ist denn ein Mix überhaupt fertig?
Ja, also da halte ich es dann auch mit Sting, der, ich zitiere jetzt mal, gesagt hat, ein Song wird niemals fertig, man trennt sich von ihm und lässt ihn in die Welt. Und das finde ich eine der schönsten Sprüche zu dem Thema, weil es zeigt, auch Sting hat das Problem, dass er nicht so richtig weiß, wann er fertig ist mit dem Song und er lässt ihn einfach gehen und sagt, okay, der entwickelt sich jetzt weiter, aber ohne mich. Und das finde ich ist so, ja, das beste Statement zu dem Thema.
Ja, cool.
Das ist schön, den kannte ich noch nicht. Der ist cool.
Ja. Hm? Ich habe gestern The Police gespielt auf dem Bass, aber dazu gleich noch mehr. Klaus, vielleicht löschen wir einfach mal dieses andere Overlay.
Ja, das verwirrt mich völlig. Da steht so neu Klaus, und ich denke mal, das ist die letzte Version anklicken.
Klaus macht Bildregie und blendet hier. Nächste Woche, also bald ist doch Weihnachten, dann können wir wieder unser weihnachtliches Overlay
weg damit auspacken. Gelöscht hier. Ne? Du meinst dieses hier? Das ist doch schön, ne?
Ey, das darfst du aber nicht löschen, das brauchen wir nächste
Nein,
Woche erst wieder.
Natürlich nicht.
Dann ist hier Weihnachtsstimmung. Ja, Markus, vielen, vielen lieben Dank für die zahlreichen Tipps und dafür, dass du deine Erfahrungen hier mit uns geteilt hast zu diesem Thema. Ich fand es sehr informativ, habe mir viele Sachen notiert, die ich gleich dann im Anschluss direkt mal selber ausprobieren werde. Vielleicht rufe ich dich dann dazu auch nochmal an. Ja, aber vielleicht kannst du selber auch nochmal sagen, wo findet man dich online? Genau.
Ja, also wie gesagt, man findet mich relativ einfach. Man guckt bei smart-mixing.de. Das ist eine sehr einfache Seite. Da kann man unten einfach das Formular ausfüllen, kann sagen, ich möchte mal mit dir sprechen. Ich möchte mit dir mal erklären, wo ich stehe und ob du mir weiterhelfen kannst. Und dann finden wir einen Termin letztendlich, wo wir das durchsprechen und alle Modalitäten und wie lange es dauert und so weiter durchsprechen können. Ja, und dann hoffe ich, dass ich möglichst viele weiterhelfen kann, das in professioneller Richtung zu entwickeln.
Okay, ja cool, dann danke dir und vielleicht sehen wir dann uns auch im nächsten Jahr dann in der vierten Episode, dann warst du 4 Jahre in Folge zu Gast, vielleicht zum Thema Phasenprobleme dann.
Ja, ich glaube auch.
Ja, gut. Klar. Ja, danke dir. Ja.
Markus, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Dann mach's gut, gerne. Ja, bis dann.
Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss,
mach's gut. Sehr, sehr gerne.
Tschüss.
Ciao. Ja, super Typ, ne?
Ja, absolut. Und ich muss sagen, also gerade dieser Tipp mit dem Mischen des Bassbereiches, indem man die Frequenzen beschneidet, anstatt halt wirklich zu sagen, okay, ich höre nur Bass, Bassdrum und Bass-Solo zusammen, das ist was ich machen werde, definitiv. Also den hatte ich so noch nicht auf dem Schirm. Finde ich gut.
Okay. Ja, also bei dem Waves Factory Track Spacer macht man das ja auch so ein bisschen, ne? Dass man dann
ich habe keinen Track Spacer, von der weiß ich es nicht.
Du machst das nur im Bassbereich und ich höre mir tatsächlich dann bei Adapter Metric AB dann auch schon die einzelnen Frequenzbereiche an, aber so auch Mono-Kompatibilität checken. Also ich sehe, dass das im Korrelationsgradmesser okay ist, dann checke ich das doch gar nicht mehr auf Mono. So wirklich.
Du bist ja auch jemand, du hast immer die neuesten Plugins direkt am Start. Ne? Das alles ist da, immer die neuesten Tools und deshalb sind deine Mixer auch immer auf dem nächsten Level.
Ja, das Krasse ist aber, ja, in der Theorie ist das richtig. Aber ich habe ja jetzt mein MacBook neu aufgesetzt. Also das andere, ich habe ja jetzt mir das MacBook Air gekauft, habe ich ja neulich erzählt.
Genau.
Was ich jetzt gerade so einrichte und ich bin dann auf meinem aktuellen MacBook Pro, gucke ich dann halt immer, welche Plugins ich so in dieser Liste habe. Und das ist einfach unzählige Plugins, ne? Wo ich teilweise auch gar nicht mehr weiß, was war das eigentlich so, ja? Das zeigt mir ja irgendwo, entweder brauche ich sie nicht oder ich habe mich vielleicht auch nicht intensiv genug damit auseinandergesetzt und gemerkt, dass ich sie brauche. Aber ich glaube, es ist eher so, ich habe meine Basics, so wie Markus es auch sagt, so FabFilter Pro Q3, EQP 1A, reicht mir eigentlich. Ne? Und ich fange dann aber trotzdem immer an, boah, eigentlich hast du so viele EQs. Muss doch mal den ausprobieren. Ich habe jetzt noch nicht mal diesen Hitsville Collection EQ ausprobiert auf dem Master, um eben diese samten Höhen da reinzukriegen. Das hat okay funktioniert, aber dann suche ich halt auch eigentlich so nach so einem Weiß-Kompressor oder sowas, ne? Weiß-EQ oder so, was weiß ich, ne? Habe ich nicht. Scheiße, denke ich, muss ich kaufen. Aber ich habe tausend andere EQ-Plugins, die wahrscheinlich dasselbe können. Naja, aber ich habe jetzt extrem abgespeckt bei den ganzen Plugins. Ich habe mir super wenige Plugins installiert. Also
ich glaube, das tut auch gut.
Das ist richtig befreiend. Es ist, sich von Altlasten zu trennen einfach. Gehört auch zu diesem Thema Entscheidungen treffen.
Ja, und selbst, man kann sie auch installiert lassen. Ich meine, die meisten DAWs bieten ja inzwischen Filterlisten an, dass man einfach sagt, okay, es werden nur noch gewisse Sachen angezeigt. Und dann hat man immer noch mal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hole mir wieder eins in die Liste mit rein. Ne? Aber ich glaube einfach, das ist so ein Überangebot an Tools mittlerweile da. Ja,
ja, haben wir ja schon auch mal drüber gesprochen, aber es kommen dann trotzdem immer noch Tools, wo ich sage, boah, das kann wirklich deinen Workflow verbessern. Ich habe jetzt diesen Isotope Reverb, den fand ich echt ganz gut, weil er so wenig so rumsuppt irgendwie. Er macht wenig kaputt, so was Frequenzmaskierungen angeht. Arbeitet der sehr sauber. Hat jetzt vielleicht gar nicht so richtig diesen Vibe, also so diesen, weißt du, was ich meine? So diesen Vintage-Vibe, weil ich für mich ist ja die GUI auch immer so ein bisschen beeinflussend.
Ja, aber willst du Vintage-Vibe?
Das ist halt die Frage, so, ne? Funktioniert's und bringt halt trotzdem einen geilen Sound? Oder willst du halt einen Vintage-Vibe und brauchst dieses Plugin? So, na, ich glaube, das ist wieder eine Diskussion.
Ja, natürlich. Es hängt ja völlig von der Ästhetik des Sounds ab oder was du eben überhaupt willst, ne?
Ja, aber auf der anderen Seite liefert das Plugin dir auch so ein Vintage Röhrensound oder was weiß ich alles, ne, was es da alles so gibt. Modern, Vintage.
Die Mann, ist der Modern, Vintage? Widerspricht nee, sich das nicht ein bisschen?
Modern, Komma, Vintage.
Okay, alles klar.
Es war eine Aufzählung der einzelnen Presets.
Ja.
Okay, Mixdown, apropos Vintage.
Ja, genau.
Ich bin in die Welt der semi-modularen Synthesizer eingestiegen.
Deshalb sind das als Experte Mark Bohn, ne?
Genau, Synthesizer-Experte, genau. Ich werde jetzt zum Experten, weil ich sehr viele Fragen habe und mir Experten diese Fragen beantworten müssen. Ich habe mir einen Model 15 gekauft von Behringer. Ja, wird der eine jetzt wahrscheinlich schreien, oh Behringer, wie kann er das machen? Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, für mich, Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach top, vor allem für Einsteiger.
Ja, klar.
Du hast halt erstmal eine Basis, auf der du ausprobieren kannst. An der du dich versuchen kannst. Ne? Du musst erstmal den Signalfluss checken. Du findest halt raus, okay, Highpass-Filter, warum? Passiert da nichts, wenn ich da dran drehe? Ah, der Highpass-Filter ist gar nicht in der Signalkette, wie er hier aufgezeichnet ist, sondern den musst du patchen auf dem Patchfeld. Okay, du hast halt hier auch noch so ein Patchfeld, wo du Ein- und Ausgänge hast von den einzelnen Knöpfen, wie beispielsweise LFO, die ganzen Oszillatoren, Envelope, was weiß ich, was da alles drauf ist. Ne? Kannst du. Und ich bin da sehr viel am Ausprobieren und am YouTube-Videos gucken und bin begeistert, wie viel Spaß mir das einfach macht. Da einfach nur an diesem Ding zu setzen, den Arpeggiator anzuschmeißen und dann da Sounds zu erzeugen, völlig willkürlich und dann auf so Happy Accidents warte und dann trotzdem irgendwie versuchen möchte, das nachzuvollziehen. Warum macht das jetzt diesen Sound? Also die Basics kann ich steuern, da sehe ich jetzt nicht so. Du hast da hier so Low-Frequency-Oszillator, dann hast du zwei Oszillatoren für den Sound, dann hast du den Mixer, wo du die Sachen eben mischen kannst, die beiden Oszillatoren zueinander, dann kannst du noch irgendwie White Noise reindrehen, dann hast du diesen Utilities, von dem ich eben erzählt habe, dann hast du einen normalen Filter, Envelope und einen Reverb und dann hast du diesen Arpeggiator noch und dann musst du dich in ein paar Sachen musst du dich ein bisschen reinfuchsen und dann kriegst du da schon echt ganz geile Sounds raus und ich habe jetzt schon. Ich bin ein bisschen gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist also, die Einstiegsdroge.
Der basiert ja auf diesem Model 15 von Moog und der Grand eigentlich Mama. Auch glaube ich. Auch auf dem Grandmother, mhm. genau. Also es sind so beide Schaltungen, aber mhm. optisch erinnert es halt sehr an den Grandmother. Ja, ich habe mir den tatsächlich auch günstig geschossen. So, es gab, glaube ich, 3 Tage gab es ihn beim Music Store im Black Friday Deal für 199 Euro.
Ja.
Und ja, jetzt kostet er wieder 299. Ich glaube, weil man gemerkt hat, dass der Mitbewerber ihn nicht im Black Friday Deal hat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. ja, aber auf jeden Fall als Einstieg super geil. Bin mega begeistert und habe jetzt auch schon so bei Etsy geguckt, welche Racks es da gibt, mhm. wo man die dann so einbauen kann, damit das dann so Euro-Rack-mäßig aussieht. Habe mir auch die Rack-Ohren besorgt fürs 19-Zoll-Rack. Dann habe ich aber gemerkt, okay, dann kann ich es nicht so wirklich anschließen, weil da die Anschlussbuchsen hinten nicht ganz geeignet sind. Aber da gibt es bei Etsy echt richtig geile Racks. So, ne? So, denn das Problem ist dann nur, ich brauche dann ja eins. Ich habe jetzt eins gefunden, was mir sehr gut gefällt. Da passen drei Synthesizer rein. Mhm. Das Problem ist, ich habe ja nur einen bisher. Ne? Das heißt, ich muss dann noch ein bisschen anbauen. Genau, und es sind noch 2 Patchkabel dabei, aber da musste ich mir einfach so ein buntes Set kaufen, damit ich das auch so wild stecken kann und dass das so bunt aussieht. Diesem Steckfeld, weil das finde ich immer irgendwie geil. Weißt du, mhm. was ich meine?
Ja.
Das hat irgendwie auch so einen künstlerischen Vibe.
Ja, es ist so eine Mischung zwischen komplettem Chaos und künstlerischem Vibe. Ne? Aber an der Stelle muss genau. man Behringer wirklich mal loben. Also dieses, dass du sowohl das Ding in Eurorack reinschrauben kannst, als auch, dass die Rack-Ohren für 19-Zoll-User tatsächlich verfügbar sind. Das ist echt cool. Also ich hatte es mal in einem Eurorack-Case drin, also mein Neutron und den K2, hat wunderbar funktioniert und jetzt habe ich es auf 19 Zoll umgeschraubt und das funktioniert genauso gut. Also ich habe da auch kein Problem, irgendwie an die Anschlüsse ranzukommen. Das ist fein.
Okay. Ja, das ist echt cool. Und ja, ich saß da neulich bis 2:30 abends und habe mir Videos angeguckt, wie ich mir so ein Live Electronic Ambient Setup bauen kann. Mhm. Stößt man halt auf super viele Videos mit Martha Bar, die dann diesen du weißt es, wir haben darüber gesprochen.
Der Octatrack von Elektron.
Kostet halt 900 Euro.
Ich glaube, der kostet sogar noch mehr, oder?
Und Step-Sequencer und Sampler halt irgendwie in einem, ne? Super geiles Gerät, ne? Aber ja, und irgendwie lande ich dann tatsächlich doch immer bei Behringer. Da kommt demnächst so The Grind und so, sind schon seit Ewigkeiten angekündigt, also auch so ein Step-Sequencer. Da gibt es schon echt richtig geile Performance-Videos, ne? Und ich bin da infiziert, habe mir jetzt auch mal zum Testen, hab ich ja noch gar nicht erzählt, ein Keystep Probe gestellt von
Ach,
Naturia.
Cool. Mhm. Sehr gut.
Mal zum Testen, weil da kann man ja halt auch da kann man ja viel Geräte dann auch ansteuern.
Ja, ja,
über
genau.
MIDI oder halt über CV-Gate.
Mhm.
Doch, CV, ne?
Ja, genau. Ja.
Und das ist natürlich super geil, so als Performance. Also völlig unabhängig von der DAW, einfach da so. Und dann, klar, gucke ich natürlich nach so 808s oder Pro 800. Ne? Das sind so, oder habe ich dir das Video geschickt mit diesem Penis-Head?
Weiß ich gar nicht. Hast du mir das geschickt?
Ich habe dir so ein Vergleichsvideo geschickt zwischen der Behringer TR8 und TR9.
Mhm.
Und nee, TD oder ist es TR? Ich weiß gar nicht mehr.
TR ist das Original von Roland. Und ich glaube, genau, bei Behringer heißt es nur RD, glaube ich, oder?
Oder RD. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Genau. RD8 und RD9 ist es, glaube ich.
Genau, Rhythm Designer nennen die das, ja.
Und ja, ja, genau, genau. Hm. Und da gibt es ein Video, wo der den Sound vergleicht mit dem gleichen Pattern und immer umspringt zwischen den einzelnen Modulen. Der weiß es. Das fand ich echt ganz geil. Aber der heißt halt Penishead und hat die ganze Zeit so eine Penismaske.
Ja, ich kenne Penishead.
Hm? Ist im Korb. Also, das ist ein
Markenzeichen, ist cool.
Ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Aber
es ist speziell. Es ist cool.
Aber das Video ist auf jeden Fall geil. Also, der Inhalt hat mir gereicht. Also sagen wir es mal, es hat mir die Unterschiede gezeigt, aber es hat noch nicht zu meiner Kaufentscheidung beigetragen, weil ich mir völlig unschlüssig bin, ob ich jetzt eher in diesen Oldschool-Sound gehe oder halt in diesen modernen. Also. Und jetzt muss ich ja noch rausfinden, inwieweit kann man mit der TRD9 auch ein bisschen mehr in diesen oldschooligen Sound reingehen. Ja, da bin ich jetzt auf der Suche. Und dann bin einfach so gehypt, wie ihr gerade schon.
Na, ich meine, es ist ja oldschool. Also die 909 ist die Basis im Endeffekt von Techno, ne? Also ist es oldschool.
Ja, aber es hat schon so ein bisschen moderneren Vibe, fand ich.
Also weil es natürlich auch, sie ist sehr punchy, ne? Und deshalb kommt genau. Sie, kannst du die auch heute noch wunderbar benutzen. Ne? Also das irgendwie hat Roland es da hingekriegt, halt einen Sound zu entwickeln, der total universell ist.
Ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ey, wenn du so Ambient Electronic Live Music machst, völlig ausgerastet, dann habe ich nach so Ambient Guitar Pedals geguckt.
Oh, geil.
Und bin dann so bei Microcosm stehen geblieben, ist so ein Hersteller aus den USA. Mhm. Die haben so Hologram heißen sie. Und Microcosm ist das Pedal. Mhm. So rum war es. Kostet aber dann halt irgendwie mit Tags also und Zoll und allem möglichen Kram irgendwie 576 Euro. Mhm. Das ist dann halt schon eine Nummer. Dann habe ich nach Alternativen geguckt. Dann habe ich eine Alternative gefunden. Die ist aber nicht in Stereo, die ist nur in Mono. Und dann dachte ich, ach scheiße, irgendwie. Mhm. Dann habe ich auf dem eBay-Kleinanzeigenmarkt geguckt. Da kosten die tatsächlich alle mehr als 576 Euro, sondern irgendwie so 600 gebraucht. Mhm. Das heißt, 600 Euro und kriegst für 576 neu. Dann habe ich halt einen so angeschrieben und der meinte dann so, ja, ich habe dann so geschrieben, so völlig drüber, so 360 Euro. Mhm. Schreibt er mir zurück, ja, okay, machen wir.
Okay.
Da dachte ich so, okay. Und dann konnte ich heute noch nicht schlafen. Nee, doch, konnte ich. Aber dann habe ich eben eine Meldung gekriegt von eBay Kleinanzeigen, dass sie den Account von dem Typen gelöscht haben, weil der auffällige Aktivitäten macht.
Ah, schade, okay. Ja.
Da dachte ich so, shit, okay. Naja, jetzt muss ich weitersuchen.
Aber hast du nicht einfach ein Gitarren-Multi-Effekt-Gerät? Das reicht auch schon völlig von Anfang.
Ja, habe ich mir dann auch überlegt. Habe ich eigentlich. Aber das ist so groß. Das ist ja so, das ist so ein riesen so ein Vox Tone Lab LE. Das ist einfach riesig. Da kannst du halt so richtig geile Sachen mitmachen. Da ist auch ein Step-Sequencer drin und so. Also dann kannst du auch den Reverb von dem Step-Sequencer trennen. Also dieses Gate quasi, sodass das Gate quasi nur auf dem Delay ist und auf dem Eingangssignal. Aber ja. Dass der Reverb getrennt ist und so. Und dann kannst du auch super geil.
Das ist natürlich schon super advanced, ne? Das kannst du aber auch in der DAW machen, muss man natürlich sagen, fairerweise, ne?
Dann, das stimmt, aber ich wollte also DAW unabhängig sein. Mhm. Naja.
Ja, oder sonst, wenn du das nächste Mal beim Musikhändler deines Vertrauens bist, hatte ich da letzte Woche schon gezeigt. Hier, guck dir mal diese kleinen Zoom-Kisten an, hier, die hier.
Habe ich tatsächlich auch geguckt, aber die gefallen mir optisch nicht.
Ja, schön ist jetzt vielleicht anders, aber ich sag mal, die sind preislich 150 Euro und
ja, du hast absolut recht.
Da kannst du 6 Effekte hintereinander schalten. Du kannst sie zwar jetzt nicht wie bekloppt routen, aber da ist so viel Zeug dran für den Preis. Also, da kriegst du
völlig recht. Mhm. Aber halt auch so, Andrew Huang ist auch mega begeistert. Der ist geil. Ich so von diesem Pedal und alle, ich habe mir 1000 Videos von dem Ding angeguckt, mir so gehypt von dem Pedal, muss ich mal gucken, wie ich mir das organisiere.
Ja, sehr cool.
Ich dachte, so eine Patreon-Aktion oder so.
Ja, ich hatte auch noch eine schöne Studiogeschichte, die hat aber gar nichts so richtig mit Arbeit zu tun. Und zwar, weil irgendwie arbeitstechnisch war diese Woche so Business as usual, von daher gar nichts Besonderes. Aber meine Frau hat was total Schönes gesagt. Und zwar, wir hatten uns unterhalten über das Thema Streamer. Einfach so, völlig unabhängig von Musik. Und ich sagte dann so, ich finde das total beeindruckend, dass die Leute es halt schaffen, gut und qualitativ, ohne Unterlass zu quatschen. Und daraufhin sagte sie, ja, und bei dir ist, ohne Unterlass würden deine ganzen Geräte runterfallen. Und ich habe gedacht, hey, ich habe es überhaupt nicht geschnallt, ne? Bis ich dann gemerkt habe, verdammt, sie weiß, von welcher Marke mein Studiotisch ist, nämlich von Unterlass.
Ach so.
Und das fand ich so geil in dem Moment. Ich habe mich so gefreut, weil meine Frau hat überhaupt nichts mit Studiotechnik und Audio und sowas zu tun, aber wusste, von welcher Marke mein Tisch ist. Und ich gucke sie nur an und denke so, woher weißt du, dass der Tisch von Unterlass ist? Ja, steht auf der Seite drauf. Und ich dachte so, was? Ach ja, da an der einen Stelle, da steht das. Ne? Und sie hat so ein totales Auge für Details und kann sich sowas perfekt merken. Bei mir ist das sofort wieder weg, ne? Und das fand ich so schön, den Moment, und da habe ich mich total gefreut.
Man könnte das jetzt irgendwie aus so einem Schubladendenken herleiten, aber das lassen wir jetzt mal.
Das ist Schubladendenken, das stimmt, ne? Aber ich fand's einfach schön.
Ja, ist doch cool. Jo, okay, dann haben wir es doch für heute, oder?
Mhm. Und ja, jetzt haben wir, würde ich sagen, boah, wir haben mal wieder 1,35. Das ist ja durchaus länger als so die letzten Wochen, oder?
Ja, wir hätten auch einen Gast, der viel zu erzählen hatte, ne?
Das hätte man sowieso noch endlos weiterführen können, ne? Aber man merkte dir jetzt auch gerade deine Begeisterung hier für alles, was elektronische Klangerzeugung angeht. Also ich glaube, da werden wir noch mehr hören in den nächsten Wochen. Ich bin mal gespannt. Weihnachten steht vor der Tür. Und der Black Friday morgen natürlich nicht verpassen. Und mal gucken.
Sperren, ey.
Ja, da ist der eine oder andere nette Hardware-Deal dieses Jahr tatsächlich dabei. Das ist schön, dass sie im Hardware-Bereich jetzt auch mal darauf aufspringen und nicht nur immer Software. Machen sogar einige Hersteller immer gezielt Werbung. Ne? Guck mal, hier zum Beispiel Waldorf selber hier den Iridium-Core irgendwie deutlich reduziert.
Na, ich gucke dann morgen mal bei Hologram. Electronics.com. Ob es da was gibt.
Von daher, dann wünschen wir euch an dieser Stelle viele schöne Einkäufe, beispielsweise auch beim Music Store, denn der präsentiert dieses schöne Studiosofa, von dem wir uns erheben. Paradies für Musiker, wisst ihr alle, ne? Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich vielen Dank an den lieben Markus, dass er uns hier seine Mixing-Tipps und Entscheidungsfindungshilfen weitergegeben hat. Wer ist denn nächste Woche dabei?
Ja, das kannst du mir doch am besten sagen, oder?
Das kann ich dir sagen. Nächste Woche ist Tobias Menguser dabei, seines Zeichens Sounddesign-Profi mit riesigem Equipment-Fuhrpark und coolem Gear.
Ja, ich freue mich schon drauf.
Ja, da kannst du dich ja jetzt inspirieren lassen, ne?
Kann ich mich
denn jetzt inspirieren lassen? Den ganzen geilen Scheiß, den du gerne hättest, den hat der Tobias.
Vielleicht ist es dann doch nicht gut, dass wir ihn eingeladen haben, aber egal.
Alles klar. Dann würde ich sagen, ihr seid alle wieder nächste Woche dabei. Selbe Zeit, selber Ort. Bleibt gesund bis dahin. Kauft euch was Schönes beim Black Friday. Habt Spaß und tschüss.
Die haben auch echt geile T-Shirts bei Hologram. Sollen wir mal gucken.
Naja. Stimmt.
Macht's gut. Ciao.